Um es kurz zu sagen, wir haben heute eine Gästin. Sie ist ja ein Star. Es ist Danielle.
Hi, ihr Lieben.
Sie ist Autorin und hat die Buchreihe Das gewünschteste Wunschkind geschrieben.
Wir beschreiben das immer so ein bisschen. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause, dein Mann öffnet die Tür, hat eine Frau im Arm und sagt, guck mal, die wohnt ab jetzt bei uns, aber du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe die ganz genauso lieb wie dich.
Heul gleich.
Ja, das ist krass. Ja, und das tut dein Kind auch innerlich. Ne? Also es ist nicht deine Aufgabe zu sagen, so, jetzt erzählt mal, was war, und ich entscheide, du hast recht, du nicht.
Aber schütte ich ihm dann Kopf, Wasser über den Kopf?
Nein.
So, naja, ich will mal richtig krass sein jetzt. Hier.
Ich hasse gerade alle. Lass mich alle in Ruhe.
Übersetze das jetzt als das, was es ist, nämlich einen Hilferuf, als die Aussage, mir geht's gerade schlecht. Ne? Also du blöde Kackmama, sagt nichts über mich, sondern es sagt ganz viel darüber aus, wie geht's meinem Kind.
Jetzt brauchen wir natürlich handfeste Tipps.
Einen ganz tollen Tipp würde ich zum Abschied noch da lassen. Ist total simpel, aber super genial.
Mama Lauda.
Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen.
As if.
Hallo.
Hallo.
Walisch.
Ey, Fanny, weißt du, was mir aufgefallen ist?
Was denn?
Wir haben mega viele neue ZuhörerInnen und deswegen dachte ich, stellen wir uns nochmal vor. Meine Stimme ist die Julia.
Wir fangen jetzt einfach nochmal bei Folge 1 an.
Ja,
wer bist du? Wir machen alles nochmal durch für euch. Ich bin Julia Knörnschild, ich bin Bestseller-Autorin.
Mega lustig.
Voll witzig,
also ich bin Julia, gegenüber von mir sitzt Fanny. Fanny ist schwanger in der 20.
Ja, man sagt ja immer eine mehr, als es gerade aktuell ist. Ich bin in der 21. Schwangerschaftswoche.
Also bist du jetzt, glaube ich,
20 plus 1 oder sowas.
Im sechsten Monat schwanger.
Ey, ich habe wirklich, warum steht nicht einfach in dieser App, sie sind jetzt im sechsten Monat? Ja. Nee, da steht so, zweites Trimester, Woche,
aber
Tage,
zweites
so
Trimester
so.
Spricht dann ja dafür.
Ja,
nee, warte mal, nee.
Das ist alles im zweiten dann
wir
noch.
Wir sind Profis, deswegen, wir sind ja...
wir waren schon mal schwanger.
Wir sind nicht nur ein Mama- und Eltern-Podcast, wir sind auch einfach ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl bestätigen wir euch hiermit.
Wir sind einfach Spezialistinnen.
Dann hat Fanny ein Kind, das ist 3,5, ich auch. Ja, die werden beide im Sommer 4. Und dann habe ich noch ein kleines Baby, was kein Baby mehr ist, was fast 1,5 ist.
Ich sage immer, dass du ein Baby hast.
Ich auch.
Oder, aber irgendwie ist es halt schon voll alt.
Ja, für mich ist es immer noch
uralt.
Ein Baby. Das, wahrscheinlich wird sie für immer ein Baby bleiben. Und die kann jetzt Küsschen. Man sagt, gib mir mal ein Küsschen, macht sie. Richtig laut.
Das war für alle sehr laut.
Um es kurz zu sagen, wir haben heute eine Gästin. Wir sagen auch gleich, nee, wir sagen jetzt kurz wer. Es ist Danielle.
Danielle.
Sie ist Autorin und hat die Buchreihe Das gewünschteste Wunschkind geschrieben. Aber das machen wir gleich mit ihr zusammen. Sie sitzt nämlich noch gar nicht da.
Nee. Wir sind noch allein, wir sind noch alleine in einer kleinen Runde hier mit euch.
Können wir noch tuscheln?
Ja, können wir noch lästern? Worüber wollt ihr heute lästern? Könnt euch mal richtig auskotzen jetzt hier.
Ich bin ja ein, also ich läster nicht mehr, ich weiß nicht, du hast dich ja nicht weiterentwickelt seit meiner Tagesklinikzeit, ich ja und ich läster nicht.
Ja. Okay.
Okay, cool.
Oh, voll geschrien. Ich bin auf jeden Fall gerade in der besagten Woche 21 und mein Bauch wächst.
Ja.
Er geht nach vorne.
Es sieht schön aus.
Er geht steil nach vorne.
Ja.
Es ist immer noch natürlich so. Ich habe krasse Beckenschmerzen. Ich weiß nicht, ob alle, es gibt ja so viele Babynates da draußen auch.
Mhm.
Und also ich weiß nicht, wie es euch so geht.
Die Babynates.
Aber ich bin krass launisch auf jeden Fall.
Und für die Neuen, ne? Die Babynates sind die Menschen, die mit Fanny zusammen schwanger geworden sind und schwanger worden konnten. Und gerade gleichzeitig mit Fanny quasi das Kind bekommen, produzieren.
Wir gebären zusammen.
Ihr gebärt.
Ah, ja, in einer ähnlichen Zeit.
Ja. Es ist eine ähnliche Zeit, ihr werdet alle die gleiche Geburt haben, gleiche Hebamme, alles gleich.
Was ist das einfach eigentlich für eine Generation dann?
Die Generation Rock!
Generation. Was kommt denn jetzt nach X, Y und Z?
Keine Ahnung.
Weiß nicht. Was sind das, die Babynates?
Die eure Babys, nee.
Ja, unsere Kinder jetzt so. Was sind die für eine Generation? Sind die noch Generation?
Nehmt mal Bezug, damit wir jetzt nicht so lange rumschwafeln. Nehmt mal Bezug.
Nehmt mal Bezug, bitte.
Ja.
Was kommt nach Z? Was ist danach?
Ja.
Das unendliche Weltall.
Nennt
was
man
passiert?
Die, nennt man die dann vielleicht sogar wirklich Corona-Babys? Naja.
Ja, aber jetzt ist ja, Corona ist ja schon lange vorbei. Nee, ey, jetzt haben wir jetzt wieder welche. Kommt wieder. Ist immer noch da.
Echt?
Ja,
der
gibt's
Trend
wieder.
Setzt sich durch.
Du, es ist wieder passiert.
Nice.
Werbung.
Na, was gibt's heute bei euch aufs Frühstücksbrot?
Ja, ich weiß, okay, das könnte jetzt wie so ein Schnorrerspruch wie damals in der Schule auf dem Schulhof klingen. Da haben bei uns auf dem Schulhof immer die Kinder mit Schwarzbrot, Käse und Salat mit den Kindern getauscht, die so Fleischwurstbrötchen mit Remoulade hatten. Weil die gesunder sind und immer irgendwie was Geiles essen wollten und die anderen wollten einfach nur den heißen Scheiß. Ich möchte euch jetzt eine Marke ans Herz legen, die es schafft, die verschiedensten Geschmäcker zu bedienen. Also für uns alle was Geiles. Unser heutiger Werbepartner ist nämlich Nabio. Die haben nämlich Bio-Aufstriche von süß bis herzhaft, vom Frühstück bis zum Abendbrot. Also für den ganzen Tag. Alle Produkte sind 100% Bio und stammen aus eigener Herstellung in Thüringen. Und wir lieben Thüringen. Nabio macht kreative Aufstriche, Suppen, Soßen für alle Momente, in denen es schnell gehen muss. Und das wollen wir, weil bei uns allen muss es schnell gehen. Und trotzdem soll es aber wundervoll schmecken. Und mein derzeitiger Favorit ist der mediterrane Beluga-Linsen-Balsamico-Aufstrich. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Aber der ist so mega lecker. Ich liebe den. Den kann man übrigens auch so als Dip benutzen. Da kann man so reindippen. Und wenn das Kind mal wieder die halb aufgegessene Knusperstange irgendwo liegen lässt, dann schnappst du dir die, weißt du, und dann dippst du da einfach rein. Und mein zweiter Tipp ist die Kürbis-Karotten-Cremesuppe mit Ingwer. Das ist ein echtes Soulfood für die Momente, in denen man einfach mal wieder ein Löffelchen Gemütlichkeit braucht. Das brauchen wir sehr oft und vor allem geht's schnell. Die Produkte von Nabio bekommt ihr im Handel oder auf nabio.de. Und na, ihr ahnt es bestimmt schon. Es gibt auch einen Gutscheincode. Na klar. Na wie Nabio, deswegen na klar. Weißt du? Mit dem Gutscheincode MamaLauder20 bekommt ihr 20% Rabatt im Nabio Online-Shop. MamaLauder20. Kleingeschrieben, ohne 20 dran. Der Code ist einmalig bis zum 31.06.24 einlösbar und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Den Link und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Na klar. Ciao.
Werbung Ende.
Weil wir ja die Einschlaf und Schlaf und dieses ganze Schlafthema so viel hatten. Mein Sohn hat jetzt häufiger in seinem Zimmer, mein 3,5-jähriger Sohn, häufiger in seinem Zimmer mal durchgeschlafen. Also so, er hat nachts um 4, wie er es immer macht, oder um 2, irgendwo zwischen 0 Uhr nicht und 4 Uhr, nicht nach mir verlangt, sondern der kleine, feine Erstgeborene hat in seinem Zimmer einfach bis morgens, manchmal sogar irgendwie bis 8, 8:30, einfach so durchgeratzt.
Herzlichen Glückwunsch.
Und ich war so richtig, what?
Halleluja.
Was passiert hier?
Das ist krass, wenn man morgens aufwacht und auf die Uhr guckt und dann hat man so ein Lächeln im Gesicht, weil man merkt, es ist ja gar nicht 4.
Ja, und man ist,
es ist
so
ja 7 oder 8
so
oder so.
Ausgeruht plötzlich und man ist so richtig erschlagen von dem ganzen Schlaf, den man so hatte. Ist aber dann, muss ich auch sagen, natürlich ein paar Tage später wieder eingebrochen. Jetzt hat er wieder 2 Nächte nach
Ich wollte gerade sagen, warte mal ab, es ändert sich
ja
immer.
Ja, es schwankt. Aber manchmal geht es ja in so Wellen und dann irgendwann bleibt es konstant. Hey, toi, 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 okay?
Toi, toi, toi. Ey, gut, dass du mich erinnerst. Ich habe ja auch eine komplett neue Schlafsituation. Ja, ich habe es auf Instagram ja schon so ein bisschen gezeigt. Wir haben jetzt, das zweite Bett ist ja da. Wir haben die Betten zusammengeschoben. Wir haben die jetzt auch noch on top mit Kabelbinder zusammen gemacht.
Das haben Leute gefragt. Wie habt ihr die, wir halten die zusammen?
Ja, haben wir aber gestern Abend erst gemacht. Auf die Idee kam ich dann auch noch. Und in der Mitte ist diese Liebesbrücke. Und
die
das
Liebesbrücke,
war die
das
Lösung.
Ist mein Lieblingswort
die
von
haben
dir.
Wir nämlich auch erst seit gestern. Ey, Liebesbrücke ist so ein furchtbares Wort. Wirklich, wie viel Sex kann man auf dieser Liebesbrücke haben? Also natürlich keinen, das ist das Kinderbett.
Es ist halt ein Wort, was man wahrscheinlich so für Ehebetten benutzt,
genau.
Wenn man diese 2 Einzelbetten zusammenschiebt im Hotel oder so.
Weil natürlich will der Mann eine ganz andere Matratze wie die Frau und deswegen müssen sie 2 verschiedene holen.
Ach, meinst
und deswegen,
du?
Ja, safe, Mann.
Ach so.
Und einer will vielleicht auch sogar so eine elektrische.
Ja.
Man muss ja auch nachhaltig denken ans Alter auch, ne?
Nee, kannst du schon mal mit 20 anfangen, dir so ein sehr hohes Bett zu holen, damit du dich mit 80 dann gut hinsetzen kannst.
Ach, wir denken natürlich aber trotzdem auch an die gleichgeschlechtlichen Paare. Auch da gibt es Unterschiede in der Beziehung. Auch da will die eine oder der eine auch lieber die harte Matratze und der andere. Ich zum Beispiel liebe so weich. Und mein Freund, der mag es gern hart.
Ich dachte,
okay, wow. Okay, ciao.
That's what she said.
So, aber.
Ja, die Liebesbrücke.
Zurück zu unserer Liebesbrücke. Da schlagen wir die Brücke zur Liebesbrücke. Wir bringen unsere Kinder jetzt abwechselnd gemeinsam ins Bett. Heißt, immer ein Erwachsener bringt beide Kinder in ein Bett.
Ja.
Und die Person schläft dann erstmal zur Übergangszeit auch komplett mit da. Was heißt Übergangszeit? Vielleicht machen wir das auch ab und zu einfach mal, je nachdem, wie der Bedarf ist.
Ihr seid crazy. Ihr seid einfach verrückte Eltern.
Hey, lass es zu. Und ich, wenn ich dran bin, schlafe sogar dann einfach damit ein und denke mir, ich gönne mir jetzt den Schlaf und lass mich jetzt einfach drauf ein. Und wenn ich nicht dran bin, habe ich einfach abends frei.
Krass.
Ich kann halt snacken, ich kann was gucken, egal was, ich kann gucken, was ich will. Ja. Ich kann Gilmore Girls gucken, weil mein Freund nicht mitguckt. Ich kann theoretisch Sport machen. Gestern Abend habe ich gerudert und danach gebadet. Und dann kann ich einfach
das ist für mich ja noch so normal, dass dann, es noch so ist.
Und dann gehe ich ins Schlafzimmer, in das 2 Meter mal 2,20 Bett alleine und schaue Gilmore Girls.
Ja,
das ist halt Heaven. Das ist der Heaven, das ist für mich ein krasser Meilenstein.
Ist ja auch für alle mit Einzelkindern, ist es ja auch so.
Ja.
Das ändert sich nur leider bei mir bald.
Ja. Ja, dann hast du eine neue Situation. Dann kommen da andere Meilensteine. Und du wirst dich freuen, weil es ist ja am Anfang auch mega schön mit einem Baby.
Klar. Wie willst du das erzählen?
Du, und ganz ehrlich, es ist ein Game Changer. Also manchmal dauert das ins Bett bringen ein bisschen länger. Weil eine oder einer halt noch nicht die richtige Position findet und der andere noch die andere wach hält. Dann ist der andere, weint der andere, weil die schon müde ist. Hey.
Wie lange ist gerade so die Zeitspanne? Von bis?
Ich würde sagen, eine halbe Stunde, Stunde.
Ja, aber ist ja normal.
Eben, also ist nicht schlimm.
Ich brauche auch eine halbe Stunde, Stunde bei einem.
Ja, also deswegen völlig okay, völlig normal.
3-4 Stunden so im Schnitt.
Ja. Nee, wirklich das
ganz
nicht.
Ganz normal.
Und die genießen das voll und kuscheln auch und so. Die sind richtig cool, dass da jetzt jemand noch ist.
Ja, das ist geil.
Und
aber bleibt die Person, also gehst du dann gleich mitschlafen zum Beispiel?
Ich bin jetzt bis jetzt, ich habe es jetzt zweimal gemacht, heute Abend bin ich wieder dran. Und die letzten zweimal bin ich mitschlafen gegangen, heute würde ich es nicht machen. Je nachdem.
Also würdest du dann rausgehen, weil es ist ja, also bei uns wäre es 20 Uhr, dass die Kinder schlafen.
Ja, also mein Freund geht
halt
raus. Mein Freund geht raus
dann. Ja, okay.
Ja, ja, klar.
Und dann aber legt er sich wieder dahin.
Genau.
Aber könnte man dann nicht auch draußen bleiben und mal gucken, wie lange das gut geht und erst nachts irgendwann wiederkommen?
Könnte man auch, genau. Bei mir ist zum Beispiel so, ich lege mich lieber gleich dazu und kuschel und habe voll die schöne Zeit, statt nachts vom Weinen geweckt zu werden. Mm. Und am Ende kriege ich das so spät mit, dass das andere Kind das andere weckt.
Ah ja, okay.
Und dann wird's vielleicht, dann beginnt vielleicht der Horrorfilm.
Und wer muss auf dieser Liebesbrücke jetzt liegen?
Witzigerweise wirklich die erwachsene Person meistens.
Aber ist es nicht unbequem?
Ja, ich habe in den ersten Nächten ohne Liebesbrücke geschlafen. Das war wirklich sehr unbequem.
Ja, das ist halt auf Holz dann.
Weil das wirklich so ein, ein halbes kleines Lineal ist.
Nee, es ist 10 Zentimeter, wenn es so ist.
Ja, genau.
10 Zentimeter Lücke.
So.
Ja, ist schon viel.
Und mit Liebesbrücke geht's. Und wenn man aber aufsteht nachts und wiederkommt, dann kann man sich die Kinder ja so richten, wie man möchte. Mhm. Heißt, ich nehme das Baby, leg's woanders hin.
Tetris.
Und nehme mir aber so eine schöne so eine Seide. Und leg mich an die Bande.
Eine Seide?
Eine Seide.
Ach, eine Seite.
Eine Seite und leg mich an die Bande.
Okay.
Ja.
Das ist schlau.
Ja.
Ja, geil. Das ist doch schön, ey. Dann habt ihr die jetzt ausquartiert, die beiden kleinen Kamellen.
Ja.
Und jetzt habt ihr wieder das Bett für euch. Im Idealfall dann schlafen sie da irgendwann dann alleine zusammen.
Ja.
Sind das so Dreherkinder? Weil meiner ist ja so, der dreht sich ja wie so ein
Der Große Alter. Gar nicht. Die Kleine liegt immer irgendwie, deswegen bin ich froh, dass es eine Bande gibt. Die liegt immer komplett andersrum auf einer ganz anderen Seite.
Ja.
Die ist genau wie dein Sohn. Das ist krass.
Ey.
Die wird am liebsten, im großen Bett hat sie schon immer den Kopf so halb raushängen gehabt und so. Das ist, und am liebsten dann nochmal auf einem drauf.
Ja, voll.
Und dann findet sie aber nicht die richtige Liegeposition und knallt mit dem Kopf immer gegen meinen Kopf.
Also so davor habe ich so Angst nach.
Buff.
Ich habe richtig Angst
davor.
Ich
halte schon immer so die Hand auf mein Gesicht, weil das so weh tut. Und manchmal knallen die dann ihre Köpfe aufeinander, weil sie beide auf meiner Brust schlafen wollen.
Oh nee.
Alter, also so ein Kinnhaken. Nee, nicht Kinnhaken. Wie heißt das nochmal, wenn man so mit dem Gesicht auf einen schlägt?
Ja. Schöne Headnut.
Kennen bestimmt viele.
Es ist so übel. Ich habe auch richtig Angst um meinen Bauch und um meinen Kopf nachts.
Alter,
ich schlafe in Angst eigentlich seit 3,5 Jahren.
Ja. Ja.
Ist so.
Man hört auch ganz laut dein Herz pochen, so bum, bum, du, du, bum.
Da ist ja schon jemand. Hallo.
Da sitzt sie jetzt, unsere Gästin. Sie ist da. Wir sind zu viert mit Fannys Baby. Hi, Danielle.
Hi, ihr Lieben.
Herzlich willkommen. Wir haben sie da sitzen. Sie ist ja ein Star für unsere Laudinators.
Unser Star, unser persönlicher Star. Oh, bist du
das bin ich total gern.
Ganz viele unserer FollowerInnen kennen dich, weil du eine Bücherreihe geschrieben hast, eine Spiegel-Bestseller-Bücherreihe. Und zwar das gewünschteste Wunschkind. Okay, wow. Das ist so ein langer Titel. Ich muss mich da immer konzentrieren mit meinem ADHS.
Du schaffst es.
Ich probiere es, okay.
Probier's.
Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Und dann aber noch die Geschwister Edition oder die Geschwister.
Das Geschwisterbuch.
Das genau. Geschwisterbuch.
Weil wir so kurze Titel haben, brauchen wir unbedingt noch Untertitel und genau. Die haben wir auch ganz kurz gehalten.
Ja, super. Okay. Aber gestartet ist es mit dem Das gewünschteste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn, richtig?
Na, die heißen alle so, die haben quasi nur einen anderen Untertitel genau. Und das erste war Der entspannte Weg durch Trotzphasen.
Genau. Mhm. Und das war dann so der Einschlag, oder?
Genau. Genau, das allererste Buch. Wir hatten ja großes Glück, dass das tatsächlich ein Erfolg wurde und wir noch so viel mehr für die Menschen da draußen schreiben konnten. Ja, darüber freuen wir uns eigentlich noch jeden Tag.
Geil. Wie viele Bücher sind's?
Also momentan haben wir 3 Ratgeberbücher. Wir machen ja auch ein paar Kinderbücher, die sind ziemlich niedlich und schön.
Ja.
Und gerade gestern haben wir das aktuellste Buch abgegeben. Im Herbst wird noch das passende Babybuch zur Reihe erscheinen.
Ach, oh, das ist für mich interessant.
Ja, genau.
Aber kannst du es vielleicht früher rausbringen? Weil mein Termin wäre jetzt im Sommer. Also es wäre echt cool.
Schick uns das Manuskript einfach.
Es ist noch nicht lektoriert. Und wie immer haben wir viel zu viele Seiten abgegeben. Der Verlag wird heute da sitzen und fluchen und sagen, verdammt, wir müssen zum 1/4 kürzen.
Hey, krass.
Ah, aber das Lektorat macht es natürlich immer noch mal besonders gut. Insofern, ja, vor September werden wir da leider keine Chance haben.
Oh. Wir nehmen das Manuskript, das ist okay.
Egal. Ja, genau.
Und es ist toll. Also ich will nicht zu viel verraten, ja. Aber Babybücher gibt es ja unglaublich viele.
Ja, das stimmt.
Aber dieses ist wirklich noch mal, ja, hat geil. So ganz spezielle Punkte, glaube ich, die werden super interessant.
Und Warum weißt du, wo kommt dein Wissen her darüber? Warum hast du dieses Wissen in dir über diese ganzen Themen?
Ja, ich glaube einfach, ich bin so ein bisschen perfektionistisch. Und so ein bisschen lag es vielleicht auch daran, dass mein Kinderwunsch ganz, ganz lange unerfüllt blieb. Das heißt also, ich musste lange, lange Jahre auf meine Kinder warten. Das ging meiner Mitautorin Katja Seide genauso. Wir haben uns auch in einem Kinderwunschforum kennengelernt. Und als das Kind dann da war, wollte ich es unbedingt richtig machen. Also ich habe mich eingelesen, schon vor der Schwangerschaft, Bücher gewälzt, ganz viel gekauft. Ja, ich wollte es einfach gut machen. Und dann kam dieses Baby, war da und schrie. Und in keinem der Bücher stand drin, wieso schreit das jetzt?
Ja.
Also, ja, es hat halt eine abendliche Schreistunde, aber ich habe nicht verstanden, woran es lag. Und da kam ein Freund und hat mir ein neues Buch geschenkt. Und in diesem Buch stand drin, also ich habe immer auf mein Bauchgefühl eigentlich vertraut und habe gedacht, das sagt mir schon, was ich machen soll. Und der hat mir einfach eine Art Anleitung geschenkt, wo drin stand, nimm das Kind, leg das auf die Seite, schüttel das im Abstand von 5 cm in einem Takt von auf und ab, sage dazu Sch und stecke Nuckel rein. Und dann ist es ruhig. Und das hat funktioniert.
Ja.
Und dachte, verdammt, Axt, was gibt es da draußen noch alles, was ich nicht weiß und mir helfen kann?
Ja,
ja, und dann habe ich nach und nach meinen Bücherschrank gefüllt und gesagt, boah, das ist alles tolles Wissen und wichtige Literatur, aber es ist zu lang, zu ausführlich, zu wissenschaftlich. Mhm. Ich brauche doch was mir selber hilft und kompakt ist. Und weil es das nicht gab, haben Katja und ich damals einfach gesagt, dann schreiben wir es selber.
Mega.
Wir haben quasi nach der Trotzphase, die wir durchlebt haben, das Buch geschrieben, wo wir gesagt haben, das hätte uns geholfen.
Ah, ja.
Und gestern haben wir auch festgestellt, also unsere ältesten Kinder sind jetzt so 13, 12, 13, 14.
Ah, ja.
Also jetzt schreiben wir ein Babybuch und als ich das gestern nochmal so in Gänze gelesen habe, habe ich gedacht, verdammt, das hätte ich gern gehabt, bevor ich das Kind bekommen
perfekt,
hätte. Gut, der Zug ist abgefahren, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele Leute, die da Neues lernen können, Spannendes wissen können und insofern,
Und hast du, was ist dein Beruf, um dich mal kurz ein bisschen vorzustellen?
Ja, also ich habe ja auch noch ein richtiges Leben, das nimmt eigentlich hauptsächlich Zeit ein. Ich bin eigentlich zumindest noch die nächsten 2 Wochen angestellt bei meiner Heimatgemeinde und dort für die Organisationsentwicklung zuständig. Also ganz schnöde im öffentlichen Dienst, ein ganz normaler Job, wie jeder andere auch.
Ja, geil. Witzigerweise beim Zuhören habe ich gerade gemerkt, ich habe auch ein Buch geschrieben, das kam letztes Jahr im Juni raus, das heißt Chillig mit Baby. Und das habe ich auch geschrieben mit dem gleichen Grund. Ich dachte, ich brauche ein Buch, was es noch nicht gibt, was ich mir gewünscht hätte.
Ja. Yeah. Mhm.
Und deswegen habe ich so ein Buch geschrieben über Babyzeit, Schwangersein, in echt, wie es wirklich ist, so mit Hämorrhoiden und mit was auch immer alles. Erstmal Sex nach der Geburt und so weiter. So. Und das aus dem gleichen Grund habe ich das quasi geschrieben und finde das mega cool und bin aber auf das Buch von euch gekommen, die Geschwisteredition. Da bin ich drauf gekommen und habe Anfang des Jahres das bei als Hörbuch gehört. Yeah. Ich kann leider nicht so gut lesen durch mein ADHS. Und war so, wow, das hätte ich gerne schwanger schon gehabt und das muss Fanny unbedingt hören.
Ja,
und
ich muss so
wir müssen Danielle einladen, das ist so krass, weil Fanny bekommt, die kann dieses Wissen schon vorher haben und hatte so viele Aha-Momente und gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen so, ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt, was das Buch nicht will.
Ja.
Aber ich habe…
Das passiert automatisch, wir auch übrigens.
Genau.
Schlechtes Gewissen ist, glaube ich, generell ein Thema bei vielen Eltern.
Gerade irgendwie, wo ich dich direkt fragen will, ist… Und es ist vielleicht auch für Fanny interessant, das Thema im Wochenbett. Was macht man mit dem ersten Kind, wenn man im Wochenbett ist mit dem zweiten Kind, weil das erste Kind fühlt sich, wenn ein Baby da ist, und das ist, zitiere ich gerne aus deinem Buch, als wäre man verlassen worden, wie nach einer Trennung. Und dass man nicht erziehen, sondern nicht in die Erziehung gehen soll, sondern in die Beziehung in der Zeit. Und vielleicht kannst du da einfach nochmal handfeste Tipps geben, gerade für Fanny, die da bald im Wochenbett ist mit einem Kind, was dann auch durchschlafen soll im eigenen Bett.
Da wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg bei dem Projekt. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber gut. Ich schlage auf jeden Fall vor, dass du es nicht in die Phase nach der Geburt legst, weil das eine ganz, ganz sensible Phase ist, gerade für die größeren Geschwisterchen. Ne? Wir haben so ein bisschen den Vorteil, dass das Bonding bei Babys relativ automatisch passiert. Also klar, das Wochenbett ist eine Kennenlernphase und da liegt der Fokus auf dem kleinen neuen Erdenbürger, aber das braucht gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Das ist zunächst ja erstmal glücklich damit, dass es deine Haut spürt, dass es dein Atem spürt, dass es die süße Milch trinkt. Und deswegen empfehlen wir einfach, dass man den Fokus gerade in dieser Zeit auf das ältere Kind legt. Und wir beschreiben das immer so ein bisschen, stell dir mal vor, du kommst nach Hause, dein Mann öffnet die Tür, hat eine Frau im Arm und sagt, so, Püppi, guck mal, die wohnt ab jetzt bei uns, mach doch mal ein bisschen Platz in deinem Kleiderschrank. Aber du musst dir keine Sorgen machen, ich habe die ganz genauso lieb wie dich. Ehrlich. Und ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal betrogen worden ist, hat so ein bisschen Gefühl dafür, was in einem passiert, wenn man nicht mehr die Nummer eins ist. Und unser größeres Geschwisterchen, das war sein ganzes Leben lang bisher die Nummer eins.
Heul gleich.
Und das tut dein Kind auch innerlich. Ne? Also es ist unterschiedlich kompetent, das auszudrücken. Das macht es auf ganz, ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen. Aber in jedem Fall müssen wir Eltern uns bewusst sein, wenn ein Geschwisterchen kommt, dann ist es ein Umbruch. Also als wir das erste Kind bekommen haben, es war so super aufregend. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber es wurde gesagt, boah, dein ganzes Leben ändert sich und das wird ganz toll und so weiter. Und du hast trotzdem keine Ahnung davon gehabt, wie es wirklich wird.
Ja, voll,
du warst überfordert, du warst überflutet von Hormonen. Es war einfach wow. Und das passiert deinem großen Kind jetzt zum ersten Mal. Es kriegt sein erstes Kind. Es kriegt es nicht selbst, aber im Prinzip sein erstes Geschwisterchen.
Voll.
Und das bewegt es ganz genau so.
Das sind so Sätze, wo man wirklich denkt, wie Julia vorhin meinte, so, natürlich, das ist so mindblowing, so, buff, natürlich ist das so, aber man kommt auf diese Sachen gar nicht, also es hilft voll, dass du es so einmal aussprichst, weil es ist so, ja, natürlich ist es so. Man kennt das ja auch. Und warum sollte es anders sein bei einem Kleinkind als bei einem Erwachsenen? Und das ist sogar noch komplizierter zu verstehen als Kind, so, die Gefühle einzuordnen.
Werbung.
Heute für Everdrop. Also können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat? Es ist ständig alles voll. Andauernd. Überall in der Wohnung liegen Stapel von Wäschebergen und man kommt einfach überhaupt nicht mehr hinterher. So geht es mir auf jeden Fall. Und dann, genau im richtigen Moment, ist natürlich das Waschmittel alle. Nee, klar. Und der vollgekackerte Body liegt dann da rum und modert vor sich hin. So, wenn ihr das auch kennt, dann müsst ihr jetzt keine Sorge haben, denn es gibt Everdrop. Das junge Unternehmen aus München hat es sich zum Ziel gesetzt, Einwegplastik und überflüssige Chemie aus den Haushalten zu verbannen. Neben Reinigern und plastikfreien Spülmaschinentabs, die übrigens gerade Stiftung Warentest-Sieger geworden sind und alle herkömmlichen Brands geschlagen haben, gibt es auch Waschmittel. Das passt sich eurer Wasserhärte an und riecht richtig lecker und frisch nach Zitrone, Lavendel und Zedernholz. Und für die Babysachen nutze ich am liebsten das Sensitivwaschmittel, das ohne Enzyme, Duft und Farb- und Konservierungsstoffe ganz besonders für empfindliche Haut geeignet ist. Alle Everdrop-Produkte könnt ihr entweder einzeln kaufen oder im flexiblen Abo. Ist ja noch viel geiler. Da müsst ihr ja gar nicht mehr dran denken. Da könnt ihr ja einfach nur noch das Abo nutzen und müsst nie wieder an Waschmittel denken. Das wird nämlich richtig bequem, ohne dass ihr dran denken müsst, einfach in einer Papierverpackung zu euch nach Hause geliefert. Und so spart ihr euch auch noch das Schleppen. Schleppen mögen wir ja auch nicht, weil wir haben ja schon das Baby und die Kinder in einem Arm wahrscheinlich und den Rest in der anderen. Und weg von diesen ganzen unschönen Einwegplastikkanistern. Das Abo ist super flexibel und ihr könnt dabei jederzeit die Lieferintervalle anpassen und es pausieren oder kündigen. Und ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich nicht auch einen Code für euch kleinen Waschmäuse hätte. Mit MAMA20 groß geschrieben und zusammen spart ihr jetzt bis Ende Mai 20% auf alle Starter- und Sparsets. Und zu so einem Set bekommt ihr zu den Waschmitteln sogar auch noch eine richtig hübsche, hochwertige Aufbewahrungsbox dazu, ihr kleinen Mäuse. Der Code gilt für den Einzelkauf oder die ersten Abo-Bestellungen aller Starter- und Spaßsets. Also zum Beispiel auch auf Stiftung Warensets, Testsäger, Spülmaschinen, Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Total. Und das Kind weiß ja auch gar nicht, was mit ihm, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsch ist, ne? Weil es wird ja erwartet, jetzt freuen sich alle. Also ja. Ein Geschwisterchen ist immer ein freudiges Ereignis und alle sagen, oh, freust du dich schon auf dein Geschwisterchen? Das Kind denkt so, naja, weiß ich noch nicht so richtig, vielleicht. Aber es wächst zumindest in der Schwangerschaft damit auf, dass das Umfeld einfach erwartet, es wird toll. So, und jetzt ist das Baby da und es ist nicht aufregend für das Kind. Also klar, das ist süß und niedlich und es liegt ja in Mamas Arm. Moment, in Mamas Arm, das war eigentlich mein Platz, das finde ich jetzt irgendwie doof. Und das Kind hat so ganz widersprüchliche Gefühle. Also es fühlt sich eigentlich schlecht, betrogen und traurig, aber darf das gar nicht äußern. Ne? Und deswegen,
weil es ist ja so süß und so, guck mal, und dann schreit es auch noch laut.
Genau, und die Aufmerksamkeit ist auch total fokussiert. Ja. Ne? Also du kannst gar nichts dagegen machen, dass das Umfeld natürlich von diesem kleinen, zauberhaften Baby völlig hingerissen ist. Ist logisch. Dass das, und das wird dir auch so gehen, plötzlich wirkt das erste Kind unfassbar groß.
Ah, ja.
Das heißt, ich muss aufs Kleine aufpassen.
Ja, ja. Also es ist einfach riesig. Du kommst im Krankenhaus, hast das Neugeborene auf dem Arm, dein großes Kind kommt rein und denkst so, wow, wann ist das gewachsen? Wie riesig ist das?
Also, genau so war es.
Ja, wirklich. Das geht wirklich fast jedem so. Und das ist einfach so viel im Umbruch und da strugglen die Kinder wirklich ganz, ganz viel und zeigen dann auch Verhaltensweisen, die wir nicht einordnen können. Und da wir selber in so einer Phase sind, wo wir einfach aufgewühlt sind, wo wir glücklich sind, wo wir vielleicht durch die Hormone ein bisschen traurig sind, fällt es uns einfach schwer, diese Signale, die unser großes Kind sendet, zu erkennen. Und da kann einfach ganz viel schief gehen in den ersten Wochen und Monaten, die einfach es ja uns dauerhaft erschweren, indem da so ein kleiner Konflikt angebahnt wird, der sich dann vertiefen kann. Ne? Also jetzt nach der Geburt ist im Grunde die Zeit, wo ich aktiv entgegenwirken kann, dass sich da ein Konkurrenzdenken, ein vertieftes Aufbau, dass da wahnsinnig viel Eifersucht entsteht. Die werde ich nie vermeiden können, aber ich kann zumindest in dem Moment, wenn ich aufgeschlossen bin für die Signale meines großen Kindes, da ganz, ganz viel den Weg ebnen, dass das zukünftige Familienleben wirklich harmonischer wird.
Und jetzt brauchen wir natürlich handfeste Tipps. Denn auf der einen Seite, sie kann schon alles richtig machen. Ich habe da bestimmt einiges, falsch ist das falsche Wort, aber anders gemacht. Und wie kann ich das dann natürlich wieder ausgleichen oder verbessern?
Und auch noch kurz ein Beisatz. Mein Kind ist ja dann natürlich irgendwie 4. Julias erstes Kind war erst 2.
2 und ein paar zerquetschte so.
Und es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich einem 4-Jährigen jetzt was erkläre, auch dann in der Situation, so guck mal, Mama kommt gleich mit dir spielen, 2-Jähriger oder manche haben ja auch 1-jährige Kinder. Da ist es auch nochmal eine andere Kommunikation mit dem Kind oder ein Verständnis des Kindes.
Absolut.
Die Gehirne sind ja noch winzig.
Jetzt haben wir 3 Fragen gleichzeitig gestellt. Viel Spaß.
Kein Problem, ich sortiere das. Also grundsätzlich ist es ja so, dass verschiedene Altersabstände unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Wie du schon sagst, klar, das größere Kind ist verständiger. Es hat in der Regel auch schon den Meilenstein des Perspektivwechsels erreicht. Das heißt, wenn du dem was erklärst, dann kann es sich in deine Lage versetzen, es kann deine Gefühle nachempfinden. Es ist allgemein verständiger. Ja, also ein geringerer Altersabstand ist natürlich auf die Lebensdauer ein bisschen einfacher in der Regel, nicht immer, aber meistens für die Eltern, weil die Kinder einfach sehr gut und leicht in die Interaktion miteinander kommen. Für die Begrüßung des Geschwisterchens gibt es ganz viele Themen, die sind klassisch, die kann man sich selbst denken, Kind mit einbeziehen und so weiter. Aber deine Frage, Julia, war ja, was ist jetzt, wenn ich feststelle, da hat sich schon eine Eifersucht aufgebaut, wie kann ich der denn begegnen? Also das wichtigste Thema ist einfach dessen, wir uns bewusst werden müssen, Aufmerksamkeit. Also was unserem großen Kind immer mangelt, ist Aufmerksamkeit. Und die zeigt es irgendwie. Es gibt da ganz verschiedene Arten und Weisen. Manche Kinder werden aggressiv, die fangen einfach an, böse gegen die Eltern zu agieren, zu reden. Die werden körperlich, manche, die werden regelmäßig. Ja, manche werden regressiv, die möchten dann selber wieder Baby sein. Also es kann passieren, dass so ein 4-Jähriges da ist, was dann sagt, ich möchte auch wieder eine Windel haben oder gib mir auch ein Fläschchen.
Ja, das haben wir auch schon erlebt, leider. Ne?
Ja, es ist einfach eine Art Hilferuf zu sagen, hey, mir geht's nicht gut. Und Kinder sind einfach in der Regel noch so klein, dass sie es nicht anders ausdrücken können. Ne? Es gibt Kinder, die ziehen sich total zurück.
Ja.
Das ist für die Eltern immer total bequem, weil die denken, oh, super, dem Kind geht's ganz ruhig. Gut. Genau, ist ganz ruhig, aber diese Ruhe ist auch ein Zeichen zu zeigen, hey, bemühe dich um mich, mir geht's geht's gerade nicht gut. Mhm. Also nicht einfach machen und sagen, hey, es funktioniert alles, mein Kind ist angepasst, alles ist wunderbar. Mhm. Auch das kann ein Hilferuf sein. Ne? Also wenn Kinder anfangen, Fingernägel zu knabbern, wenn sie Haare zwirbeln und so weiter, Taschentücher zerfetzen. Ja.
Ich fühle mich angesprochen, ich bin ja sowohl angepasst.
Sie hat gerade gezwirbelt.
Ich habe eine Überanpassung und Zwirbel an meinen Haaren. Also.
Ja, aber bei den kleinen Kindern kann es tatsächlich dann ein Ausdruck davon sein, mir geht's gerade nicht gut, da muss innerlich was raus. Ne?
Ja, krass, ja, stimmt. Yes.
Und das muss man einfach, sollte man sehen, das ist ganz wichtig, dass man die Signale, mir geht es nicht gut, als solche erkennt. Mhm. Und wir haben im Prinzip auf das SOS des Kindes reagieren, ist unsere Formel ASA. Ich kann das ganz kurz erklären. Einmal A ist Aufmerksamkeit, wirklich dem Kind geben. Ich erkläre das gleich nochmal, wenn ihr mögt. Zweite ist Spielen. Spielen ist eine ganz wunderbare Methode, um mit Kindern in Kontakt zu kommen, um auch diesen Aufmerksamkeitsspeicher zu füllen, um die Bindung zu verstärken, um auch ihnen die Gelegenheit zu geben, diese unangenehmen Gefühle auszuleben. Also das ist ja das, was uns am wichtigsten war im ersten Buch, einfach zu sagen, hey, Gefühle sind wichtig. Die sind da, die muss man, also die sind einfach, die dürfen gefühlt werden. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Mhm. Und das kann man wunderbar beim Spiel. Und dann gibt es noch so als dritte Säule das aktive Zuhören. Das ist, wenn man merkt, dass dem Kind wirklich nicht gut geht, dass man einfach durch eine gezielte Frage, Kommunikationstechnik, die ist ein bisschen schwierig zu erklären, ich sag mal ganz platt und einfach, wiederholt man einfach das, was das Kind gesagt hat in eigenen Worten, um einfach zu sehen, trifft es auf Zustimmung, habe ich es richtig verstanden, ist da eine Ablehnung, und so regt man quasi im Kopf des Kindes einen Denkprozess an, der es ermächtigt, selber irgendwie zur Lösung zu kommen, das Problem zu erkennen, einfach mal zu formulieren, was geht in mir vor und was würde mir helfen. Mhm. Und Aufmerksamkeit, habe ich am Anfang gesagt, ist so der zentrale Faktor. Man muss sich das vorstellen wie, das Kind hat so ein Grundbedürfnis nach Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn das erfüllt ist, dann geht es dem Kind gut, es fühlt sich glücklich und zugehörig. Aber wenn die Aufmerksamkeit weniger wird, und das passiert einfach, ne? Also wenn wir ein Geschwisterchen kriegen, unser Kind hatte bisher fast 100% unserer Aufmerksamkeit und es wird gezwungen, die zu teilen. Mhm. Das heißt, egal was wir tun, wir sind maximal in der Lage, 50-90%, wenn wir das Baby jetzt wirklich mal außer Acht lassen, zu leisten. Aber diese 100% können wir nicht erreichen. Das Ziel werden wir nicht erreichen. Und deswegen muss einfach unsere Aufmerksamkeit aktiver gegeben werden. Ich meine, bei 100% ist der Speicher des Kindes irgendwann voll. Das ist glücklich, es ist zufrieden. Wenn aber dieser Speicher sich langsam leert, dann fängt es an, Verhaltensweisen zu zeigen, wo man merkt, da ist irgendwas im Argen. Und wenn es, also das Problem ist, dass wir Eltern so sozialisiert sind, dass wir auf schwieriges Verhalten eher mit Rückzug reagieren. Ne? Also wir haben nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen. Das heißt, wir neigen dazu, in emotional schwierigen Situationen eher wegzurennen.
Oder genervt zu sein. Total genau,
aggressiv zu werden.
Genau.
Ja, das ist einfach eine Funktion des Gehirns. Ne? Ja. Komme ich in den Stressmodus, habe ich genau drei Reaktionsmöglichkeiten. Ich greife an, ich stelle mich tot oder ich renne weg. Und das machen wir einfach in Stresssituationen, weil unser Gehirn einfach dann...
Wegrennen finde ich super. Ich bin gern so oft wegrennen.
Um das kurz zu sagen, also ich bin zum Beispiel jemand, ich stelle mich total tot. Und das findet mein Freund natürlich auch nervig, weil mein Freund ist jemand, der beim Unfall halt hingeht. Und ich bin halt, ich erstarre. Ich gucke hin, ich kann aber auch nicht anders. Es geht nicht.
Genau, das ist einfach dein Gehirn. Das ist so sozialisiert. Man kann da rauskommen, aber das ist wirklich lange, lange Arbeit.
Ja, glaube ich.
Aber wir können unsere Kinder ermächtigen, selbstwirksamer zu sein, damit umzugehen und denen beizubringen, ihr könnt jedes Gefühl aushalten, ihr könnt Stress bewältigen. Also da haben wir einfach eine ganz große Chance. So, und jetzt habe ich ganz wunderbar den Faden verloren. Was wollte ich denn nämlich jetzt eigentlich erzählen? Genau, die Aufmerksamkeit. Das heißt, diese Verhaltensweisen des Kindes sind einfach für mich Signal, das ist seine Kompetenz, mir zu signalisieren, es geht mir nicht gut. Und deswegen kann ich einfach Aufmerksamkeit gezielt verteilen. Das geht da nicht um große Dinge. Ne? Also manche sagen, wow, jetzt musst du Exklusivzeit einführen. Und so weiter.
Ja, das dachte ich zum Beispiel.
Habe ich ausprobiert. Erzählen wir mehr.
Und, funktioniert's?
Jein, weil es in der Praxis bei mir nicht funktioniert. Ich dachte, ich kann das easy schaffen, jeden Tag jedem so viel Aufmerksamkeit alleine zu geben. Das ist total schwer. Nach der Kita hat man eh nur so viel Zeit. Und dann, es verläuft sich. Irgendwann schafft man es nur noch einmal die Woche und so
weiter.
Aber
erklär mal kurz, du hast probiert dieses, ich eine Stunde mit meinem großen Sohn.
Genau, und dann eine Stunde mit meiner Tochter.
Ah, ja.
Und nach der Kita hat man ja nur noch irgendwie so 1,5 Stunden Zeit, bis man Abendessen kochen muss. Und das muss auch schmecken. Und deswegen war es total schwer, das umzusetzen. Und dann habe ich es aber geschafft, irgendwie sowas wie einmal die Woche jeweils alleine. Das ist aber auch schon wieder weg, mit jedem das Zeit zu verbringen.
Praktisch schwer.
Ja, also ich würde es gerne. Und dann merkt man erstmal, oh, meine Tochter, die viel jünger ist, kann ja jetzt schon das und das. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, weil der Große sich so viel Aufmerksamkeit holt, wie ich auch in einem Buch gelernt habe, ob positiv oder negativ. Also er gibt sich auch mit negativer Aufmerksamkeit zufrieden, ist laut und was auch immer. Und dann kriegt er natürlich gestresste Eltern zurück oder sowas und holt sich und da kannst du bestimmt auch was zu sagen, jede Aufmerksamkeit und hat deswegen einen größeren Anteil an Aufmerksamkeit seiner Eltern als seine Tochter.
Siehst du, jetzt hast du ganz wunderbar den Bogen geschlagen, weil jetzt weiß ich wieder, wo wir waren, nämlich bei dem Punkt Aufmerksamkeit rum, ganz genau. Weil wir Eltern reagieren ja, ne? Und wir machen, ich sag mal, den Fehler, Eltern machen nicht viele Fehler, aber der Fehler ist häufig auf auffälliges Verhalten eben mit Rückzug oder Angriff zu reagieren, ne? Ganz wichtig ist, dass wir verinnerlichen, es ist ein Zeichen meines Kindes und das hat gerade überhaupt gar keine andere Möglichkeit, sich auszudrücken. Mhm. Es will mich nicht ärgern. Es geht nicht darum, dass es mich verletzen will. Die ganz kleinen Kinder sowieso nicht. Die müssen wirklich erst so um die 4 Jahre alt sein, bevor sie gezielt provozieren können, um mich zu ärgern. Das heißt, wenn wir Eltern einen Schritt zurücktreten und sagen, oh, ich übersetze das jetzt als das, was es ist, nämlich einen Hilferuf, als die Aussage, mir geht's gerade schlecht. Also du blöde Kackmama sagt nichts über mich, ich bin keine Kackmama, sondern es sagt ganz viel darüber aus, wie geht's meinem Kind. Und das fühlt sich gerade nicht genug gesehen. Und das sind die Momente, wo es wirklich wichtig ist, mich dem Kind zuzuwenden und nicht dem Impuls zu folgen, totstellen, wegrennen.
So, du gehst jetzt Angriff. In dein Zimmer, lass dich jetzt alleine bocken.
Genau,
so.
Überdenk dich mal und genau. Also der Moment, in dem unser Kind uns gegenüber aggressiv oder laut wird, ist der Moment, wo wir eigentlich sagen müssen, ich sehe dich, dir geht's gerade überhaupt nicht gut, was kann ich tun, damit es dir besser geht?
Was wünschst du dir?
Ja. Richtig. Und das ist der Punkt, wo man auch die Aufmerksamkeit ganz klar definieren muss, als dass es wichtig ist, die situativ einzusetzen. Ne? Es ist nicht so sinnvoll zu sagen, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit, du kriegst die eine Stunde, du die andere. Dann ist es zwar gerecht verteilt, ne, nach unserem Erwachsenenempfinden. Mhm. Aber gerecht ist es für Kinder dann, wenn sie die Aufmerksamkeit kriegen, wenn sie die gerade brauchen. Und es kann sein, dass ein Kind nur 10 Minuten am Tag braucht, aber genau in der Stunde, wo das andere jetzt gerade zugeteilt ist.
Ja.
Und das andere.
Dass man das Bedürfnis sieht.
Genau.
Das kann man sich vorstellen, finde ich immer, wie so diese Sims-Balken früher, die so rot sind und dann aber grün gefüllt werden. Sozial und Essen und Trinken und Pipi machen und
Kacke Vergleich.
Und ich finde den Vergleich wirklich immer geil.
Ja.
Da einfach zu gucken, wer hat gerade das Bedürfnis. Und oft ist natürlich der lauter schreit, den sieht man dann natürlich mehr, aber auch mal gucken. Genau.
Die ruhige, genau, weil wir haben ja jetzt gelernt, das Ruhige ist auch ein Hilferuf gegebenenfalls.
Ich muss ja nicht, aber genau, einfach hingucken. Also ich will jetzt auch niemandem Angst machen, um Gottes Willen. Also es gibt ganz viele Geschwisterbeziehungen, die ganz locker flockig entstehen, wo es kleinere Holperer gibt. Also man muss jetzt nicht erwarten, dass das gesamte Gefüge auseinandergerät. Mhm. Aber wenn man eben diese kleinen Merksätze im Kopf hat, schau wenigstens hin. Versuch einfach ein bisschen in den ersten 3 Monaten gezielter bei deinem Kind zu sein und gib auch deinem Partner, deiner Partnerin die Möglichkeit, jetzt aktiv zu werden. Ne? Es ist ja in der Regel so, dass die Hauptbezugsperson, die Bindungsperson Nummer 1 des größeren Kindes die Mama ist. Ne? Mhm. Die hat in der Regel die Elternzeit mit dem Kind zu Hause verbracht und leider sind wir immer noch nicht da angekommen, dass einfach beide Partner gleichberechtigt 50-50 die Care-Arbeit übernehmen. Ja. Das heißt, die Bindung ist naturgemäß einfach zu einem Partner größer. Es ist in der Regel die Mutter. Ja. Und die Mutter kriegt jetzt das Kind und natürlich in der ersten Zeit kümmert sich die Mutter hauptsächlich um das kleine Baby. Ne? Mhm. Wir möchten anregen, denk doch mal um. Also dem Baby, dem ist es relativ egal, wo es ist. Das möchte ein bisschen warme Haut, das möchte ein bisschen Milch, es möchte Zuwendung, es möchte vertraute Stimmen hören. Mhm. Wenn das 90% auf Papa wohnt oder der Co-Mutter, dann ist dem das völlig egal.
Wohnt.
Also die Milch kann man natürlich nicht ersetzen, ne? Das ist klar, da muss Mama dann ran. Aber alles
wenn man stillt,
wenn man stillt, genau.
Wenn man stillen möchte oder stillt.
Genau,
und kann.
Richtig. Mhm. Ansonsten kriegt der Papa die Flaschen, dann könnte er sich auch 100% kümmern oder die Co-Mutter. Ne? Also das ist eine Chance für die bisher nicht so in der Bindungspyramide oben auftauchenden Partner, Partnerinnen, jetzt aktiv zu werden. Also sie können einerseits das größere Kind auffangen, indem sie einfach viel mehr Zeit mit dem verbringen, auch der Mutter dann einfach mal Zeit zum Durchatmen gehen, mit dem Kind rausgehen, einfach diesen Kontakt intensivieren oder aber eben von Anfang an zum kleinen Baby einen ganz, ganz innigen Kontakt aufbauen. Der ist jetzt wahrscheinlich besser möglich als beim ersten Kind. Und die Gelegenheit kann und sollte man unbedingt nutzen. Das entlastet natürlich die Mama auch.
Muss auch dazu sagen, wenn man es kann. Ich zum Beispiel musste hochschwanger ab Woche 28, glaube ich, schon in Bettruhe, weil mein Gebärmutterhals verkürzt war. Und dann musste mein Freund krass sich um meinen Sohn kümmern. Und er wurde quasi gefühlt ein bisschen abgeschoben. Und dann haben wir hier und da natürlich auch mal eine Babysitterin eingesetzt. Gar nicht oft, maximal einmal die Woche. Und trotzdem hat er sich bestimmt abgeschoben gefühlt und nicht von mir gesehen gefühlt, weil ich halt meistens zu Hause im Bett lag und gar nicht so viel Kraft hatte, mich um ihn zu kümmern. Kommt auch direkt mein schlechtes Gewissen hoch. Boah.
Nein, das ist Leben, das passiert
ja,
einfach.
Ja, absolut, absolut. Und im Wochenbett habe ich wirklich Rotz und Wasser geheult, aber auch nur wegen meinem Sohn. Mhm. Und das kennen, glaube ich, viele. Ich habe schon so viele Frauen einfach heulen sehen, weil sie sich so schlecht fühlen wegen dem ersten oder den ersten zwei oder wie auch immer, wie viele ersten Kindern. Das ist wirklich hormonell ganz schönes Chaos. Ich musste zum Beispiel auch im Frühwochenbett, ohne dass ich es vorher geplant habe quasi, weil ich einen Kaiserschnitt hatte bei meinem zweiten Kind, viel länger im Krankenhaus bleiben, als ich wollte und hatte auch Kindentzug. Also mein Sohn durfte nicht kommen.
Oh je.
Ja, ja, und der, also weit ausgeschlossen. Der durfte nicht dabei sein. Und jetzt heul ich.
Ja, das ist schon wirklich, das ist schon ein hartes Pflaster, so diese ersten Wochen. Hast du da noch... Ja gut, für das schlechte Gewissen, da muss man halt...
Also was ich dann gemacht habe, kann ich noch sagen, ich habe dann mir im Wochenbett, so als ich zu Hause war, immer, immer fest als Ritual Zeit genommen, zum Beispiel abends mit ihm im Wochenbett ein Buch zu lesen. Das Einschlafbuch durfte er bei mir lesen. Ich konnte mich leider gar nicht bewegen wegen dem Kaiserschnitt. Das heißt, ich konnte gar nicht so viel mit ihm machen, aber ich habe die Zeit genutzt und mein Freund hat so viel es geht das Baby genommen. Und das war auch wirklich möglich, weil er komplett in Elternzeit war. Ne? Also er hat ein Jahr Elternzeit genommen und war halt am Start. Und das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man das hat. Deswegen konnte ich mit meinem Sohn relativ viel machen, aber ich glaube trotzdem, was zum Beispiel auch in eurem Buch steht, ist, dass das Kind viel in Jammersprache spricht und man dann einfach so tun sollte, als würde es normal sprechen, damit das gar nicht zum Thema wird. Wir haben das zum Beispiel ganz und gar nicht gemacht, immer so, jetzt hör doch mal auf so zu jammern immer und so. Ne?
Genau, ich verstehe dich gar nicht, ja, wenn du so sprichst. Genau. Habe ich selber gemacht, ich habe das Buch leider erst hinterher geschrieben.
Genau, und das fand ich wirklich so ein, oh Mann, ey, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es genauso gemacht. Und
aber
so.
Was denn, also, ich weiß gar nicht, was der Fakt ist, weil unser Kind jammert den ganzen Tag.
Genau, und bitte, ich gebe ab.
Ja, aber da sind wir wieder an einem Punkt, den ich fürs Elternsein grundsätzlich total wichtig finde. Es ist, wir werden alle das erste Mal Eltern und es erklärt uns keiner, wie es geht. Ich kann tolle Bücher lesen und ich weiß trotzdem nicht, wie es funktioniert. Das heißt also, es ist ein Prozess und unsere Kinder verzeihen Fehler. Also es erwartet niemand, dass dieser Prozess total perfekt ist. Also ich zitiere da zu gerne wirklich Jesper Juhl, der sagt, die besten Eltern, die er kennt, machen irgendwie jetzt ganz frei gesagt 20 Fehler am Tag. Die besten, die er kennt. Also es ist nicht unsere Aufgabe, perfekt zu sein. Es ist unsere Aufgabe, uns zu hinterfragen, die eigenen Verhaltensmuster zu hinterfragen, zu erkennen. Ist bei uns vielleicht irgendwas schiefgelaufen? Können wir das jetzt anders machen, dass es unserem Kind besser damit geht? Und wir sind da, um die Kinder zu begleiten. Es ist kein Projekt, was irgendwie besonders toll werden muss. Es ist was ich auch erst spät verstanden habe. Für mich war es ein Projekt. Das ist quasi mein Perfektionismus, muss das jetzt erfüllen. Und alles, was irgendwie schief lief, ein schreiendes Kind hat mich zurückgeworfen, mich an mir zweifeln lassen. Aber das müssen wir nicht. Ja. Also Kinder kommen zur Welt und sind mit Resilienz ausgestattet. Das heißt, die müssen auch Rückschläge erleben. Die müssen blöde Zeiten erleben. Das gehört zum Leben dazu. Und nur Kinder, die lernen, damit sinnvoll umzugehen, die schaffen es im späteren Leben wirklich gesund aufzuwachsen und alles, was ihnen dann begegnet, wirklich sinnvoll zu verarbeiten. Mhm. Ne? Und so ein Baby ist ja auch eine Erweiterung, ein Geschenk. Also im zukünftigen Leben ist da ein Mensch, der immer an meiner Seite ist, wenn es richtig gut lebt. Das ist keine Garantie, aber es kann passieren. Mhm. Insofern schenke ich dem Kind auch was. Und das ist ja eine schwierige Zeit, aber wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, weil wir unsere Familie erweitern.
Ja.
Wenn wir die Gefühle und die Ängste sehen und darauf entsprechend reagieren und die eben auch so verbalisieren. Das kann man sagen. Also wir haben ja auch deswegen, das war unser erstes Bilderbuch, einfach wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht noch so ein schönes, flauschiges, rosa, das Geschwisterchen da ist Buch. In unserem Buch Baby ist da, geht es einfach darum, dass die Zeit auch blöd sein kann. Mhm. Dass das Baby kommt, rumschreit, mir meine Eltern wegnimmt und dass das Kind einfach verschiedene Verhaltensweisen zeigen kann und dass eben nicht alles so rosasonnig ist und dass man das eben auch sagen darf. Ne? Also ich finde, Kinder sollten unbedingt in einer Familie, in einer Atmosphäre aufwachsen, wo man sagen kann, ich ärgere mich gerade, ich finde gerade blöd, was du tust. Also Kinder haben jetzt nicht immer die geeignete Ausdrucksform, das sozial adäquat zu formulieren, aber auch das ist ja ihre Lernaufgabe, ne, in dem Alter.
Ja. Dann kann man vielleicht auch sowas sagen wie, ja, ich verstehe, das ist total nervig, dass das Baby jetzt so lange so laut schreit, das ist bestimmt anstrengend und
ja,
dass man einfach Verständnis
und dann,
zeigt.
Das macht super viel aus.
Ja. Fanny lernt hier gerade richtig was. Der Lernprozess geht los.
Gut.
Ja, ich muss auch nochmal sagen, es ist ja umso schwerer und deswegen heißt euer Buch ja so, wie es heißt, das gewünschteste Wunschkind. Man stellt sich halt vor, Mutter zu sein und stellt sich die perfekte Mutter vor, so wie man sie aus dem Bilderbuch kennt und denkt sich, krass, ich habe keine Erwartung davon wurde erfüllt. Ich fühle mich nicht mal so. Irgendwie fühle ich mich gar nicht wie so eine geborgene, ruhige Person. Die bin ich gar nicht.
Dieses Mutterbild, was man so
eben,
in Büchern.
Dieses Mutterbild wird einfach nicht erfüllt und das ist schon die erste Enttäuschung, der erste Rückschlag. Und dann ist das Kind nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern viel, viel besser und viel, viel perfekter. Ich liebe dich, mein Schatz. Nee, aber es ist halt anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Mit diesem ganzen Wachstumsschüben und was auch immer da alles dazukommt. Es ist einfach immer ganz anders, als man sich es vorstellt. Keiner kann es einem sagen, man muss die Erfahrung machen. So, und dann ist es natürlich geil, wenn man gleich handfestes Material an der Hand hat und keine Schuldgefühle, wenn man es zu spät in der Hand hat, so wie ich jetzt. Ja, also es ist nicht, ihr seid keine schlechten Mütter oder Väter. Es ist nie zu spät, noch besser zu werden.
Und ich sage das auch immer zum Trost. Also ich sag mal, wir stehen jetzt für wirklich Vertreter, die seit 10 Jahren für bedingungslose Liebe und beziehungsorientierte Erziehung einstehen. Aber mein Kind ist auch die ersten 4 Jahre ganz klassisch aufgewachsen. Ne? Also ich habe auch angefangen mit so, wie macht man es denn jetzt? Aha, loben, strafen und so weiter. Also mein Kind ist die ersten Jahre klassisch aufgewachsen. Ich bin eigentlich erst gestolpert, da war die, glaube ich, 4 oder so und sollte ein Antibiotikum nehmen. Und dann nahm sie so die Spritze, hielt die in die Luft und fragte mich ganz stolz, lobst du mich jetzt, Mama, wenn ich das nehme? Ja. Das hat mich total irritiert. Und dann fing ich an, quasi über das Loben zu hinterfragen, ja, was macht das mit uns Menschen eigentlich? Und kam so Schritt für Schritt dazu, dass man auch einfach freundlich zu Kindern sein kann. Also dieses innere Gefühl in der Kita zu sagen, du, wenn du jetzt nicht endlich kommst, dann gehe ich ohne dich. Das hat bei mir innen drin, hat sich das ganz unwohl angefühlt, aber ich konnte nicht in Worte fassen, warum.
Wie könnte ich es anders machen?
Genau.
Dass ich meinen Willen bekomme.
Richtig. Warum macht das Kind nicht, was ich will? Und ich bin einfach erst darauf gekommen, dass ganz viel um Kooperation geht. Ne? Dass, wenn ich meinem Kind entgegenkomme, das erstaunlich kooperativ ist. Das heißt, es war ein wahnsinnig langer Lernprozess. Und bei jedem Buch, was ich abgebe, sage ich, verdammt, das hätte ich gern gewusst. Also ich bin ja diejenige, die sich am schlechtesten dabei fühlt, weil ich denke, Mensch, ich würde die Uhr so gern zurückdrehen. Aber ich sehe an meinen Kindern, es macht nichts. Also egal, wann ich einsteige, egal, wann ich anfange umzudenken.
Und das wollten wir hören.
Genau. Oder einfach nett zu meinem Kind. Und das macht ganz viel. Und wie gesagt, Resilienz ist ein ganz großer Schlüsselfaktor. Kinder können damit umgehen. Und die sind dankbar für jede schöne Zeit, die sie haben. Und wissen das auch wertzuschätzen. Das ist ganz sicher. Insofern, es lohnt sich immer.
Werbung.
Heute für IKEA.
Julia, bei Kindern, da kannst du dich auf eine Tatsache blind verlassen. Die entwickeln sich nämlich weiter.
Was?
Die werden größer.
Was?
Und kaum hast du irgendwas besorgt, ist dein Kind nämlich irgendwie rausgewachsen.
Fühle ich.
Das ist wirklich ein Ding.
Ja.
Das ist, man kommt einfach nicht hinterher.
Man kauft Winterschuhe und dann fängt der Winter erst an und dann sind sie schon zu klein.
Das ist wirklich so. So, jetzt haben wir ja mehrere Kinder in die Welt gesetzt.
Viele.
Insgesamt 4 nämlich. Das sind echt viele auch. Und da ist nämlich hier das Klamotten-Game das kleinste, das geringste Übel. So, aber da es hier nicht um Klamotten geht, sondern um Möbel, hat sich IKEA was Fantastisches ausgedacht.
Fantastic!
Und zwar Möbel,
die mitwachsen. Wir können Sachen nicht mehr gleichzeitig sagen. Und von der IKEAs Musterserie haben wir euch ja schon mal erzählt. Ja, schon hier und da und schon ein paar Mal. Und ab April gibt es jetzt für diese vielfältige Serie ein Update. Wir lieben Updates, außer auf dem Handy. Es kommen viele neue Farben für die Fronten und Griffe, sowie weitere tolle Accessoires, ich würde sagen Accessories, die Small Star Produkte perfekt ergänzen.
Ich fühle mich hier wie in so einer großen
Ankündigungsfolge,
was so andere große Marken auch machen, wenn sie so neue Produkte
rausbringen. Ja, warte mal auf, welche Farben, warte mal ab.
Jetzt, Leute, kommen nämlich neue Farben und diesmal haben sie darauf geachtet, dass das auch gut abgestimmt ist mit allen anderen Möbelfarben, die sie so haben, dass das harmoniert.
Lieben wir.
Untereinander, dass man die kombinieren kann. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Obwohl wir gerne Grenzen setzen, nur der Fantasie eben nicht. Und wie genau in meinem Atelier hinten und in deinem Fotostudio, Fanny, geht es da ganz bunt her. Die neuen Farben gehen nämlich von Grau.
Das ist erstmal nicht so bunt.
Nee, gar nicht bunt. Über helles Grün.
Ja.
Rosa.
Ja.
Und Rot.
Ja.
Bis hin zu schwarz-weißen Streifen.
Ja, Streifen finde ich auch
richtig
geil.
Liebe Streifen und Rosa. Und so ist für jedes Kindesalter, also auch für mich, die passende Farbe dabei, um den Kinderzimmern einen neuen frischen Look zu geben.
Ja, und die Idee dahinter ist, mit diesem neuen Farbupdate, dass die Menschen ganz einfach die Möglichkeit haben, hier und da mal mit kleinen Griffen und wenig Kosten ganz große Veränderungen im Kinderzimmer zu erzielen.
Und wenn man die Möbel immer wieder variieren kann, dann bleiben die halt auch länger im Kinderzimmer erhalten. Heißt, die wachsen dann einfach mit. Wie geil ist es? Und können sich im Handumdrehen dem Alter des Kindes anpassen. Also wachsen mit.
Ja, und es gibt auch viele tolle neue Accessoires, die helfen nämlich, die Smostad-Serie zu komplettieren. Mit der neuen Jettebjörn-Box lässt sich nämlich ganz schnell der Stauraum unter der Smostad-Bank perfekt nutzen. Oder mit den passenden Organisern sind die Schubladen zum Beispiel im Handumdrehen sortiert.
Aber auch die Sitzauflagen Bankkamrad für die Smallstadt-Bank gibt es in 9 Farben. Aber auch die Haken LED-Tät, ja. So steht einem bunten Kinderzimmer nichts mehr im Weg.
Und dazu findet ihr noch viel mehr Infos. Natürlich in unseren Schönöds.
Werbung Ende.
Ja. Und das Jammern, da würde ich gerne nochmal drauf kommen, was du in deinem Buch geschrieben hast zum Thema, weil das Kind die ganze Zeit jammert, wie geht man damit um? Also wie ist dein Standpunkt
dazu? Erkennen als das, was es ist. Also jammern löst in uns ja was aus, weil wir durften nicht jammern. Wir sind damit aufgewachsen, oh, hör auf zu jammern. Das heißt, also es ist bei uns ganz negativ besetzt. Das heißt, jammert ein Kind, dann sieht es, oh, meine Eltern reagieren. Also da sind wir wieder an dem Punkt negative Aufmerksamkeit. Mhm. Ne? Das, was Eltern besonders triggert, darauf reagieren die am heftigsten. Und der Aufmerksamkeitsspeicher wird am effektivsten gefüllt, wenn du einfach genau etwas machst, was am meisten Reaktion hervorruft. Das heißt also, deswegen sollte man es genau ignorieren, weil wenn es keine Reaktion hervorruft, dann wird das Kind das Verhalten über kurz oder lang einstellen. Aber wichtig ist dabei zu sagen, dass du nicht das Kind ignorieren sollst, sondern nur das Verhalten übersetzen. Auch an der Stelle wieder, wenn es haust, wenn es beißt, wenn es tritt, wenn es laut ist, wenn es schreit, wenn es jammert. Es sind immer Zeichen von, es geht mir gerade nicht sonderlich gut und ich habe gerade keine Möglichkeit, das irgendwie anders auszudrücken.
Oh Mann. Heißt, wenn dann vielleicht, also oftmals, ist es, wir haben es sehr oft auch, dass er dann auf uns einschlägt und uns so hinterher krabbelt und dann schreit und dann haut er uns an den Beinen und sagt, scheiß Mama, scheiß Papa und ihr seid Kacke und ihr seid, also die schlimmsten Sachen nicht, aber ne, es ist so totaler Wutanfall. Sag's ruhig einmal, was er sagt. Und das ist für uns dann immer dieses, hör bitte auf, mich zu hauen. So, ich weiß, du bist gerade sauer und man versucht natürlich so, okay, wie gehe ich jetzt anders damit um? So, ich nehme es jetzt nicht persönlich und wenn es gar nicht aufhört, sind wir dann auch so dieses, okay, pass auf, ich lasse dich jetzt mal ganz kurz ausbocken, nicht alleine irgendwo in einem Zimmer, auch nicht lange oder so, aber schon so dieses, ich lasse dich mal ganz kurz runterkommen, weil gerade bist du so reingesteigert in deine Wut. Und dann ist es auch dieses, nein, nicht weggehen. Und dann will er eigentlich, mich manchmal umarmen und hauen gleichzeitig. Ja. Und dann umarmt er mich und kratzt mich aber dabei so. Weil es ist so eine Mischung aus, ich liebe dich, ich hasse dich.
Ja, und das muss wahnsinnig anstrengend sein. Ich stell mir so mal, ich möchte nicht in dem Körper eines 3- oder 4-Jährigen stecken, der wirklich so im Strudel seiner Gefühle ist.
Voll.
Und das ist ja einfach so, ne? Darum geht es ja in unserem ersten Buch, dass einfach das kindliche Gehirn noch so dermaßen unreif ist, dass es überhaupt nicht die Gefühle regulieren kann, dass es einfach auf Koregulation angewiesen ist. Ne? Also manche Kinder können das sehr gut, die möchten auch alleine bleiben. Also wir empfehlen immer, stellt Körperkontakt her. Mhm. Das führt einfach dazu, dass Oxytocin ausgeschüttet wird und das beruhigt einfach. Das ist stressmindernd. Aber manche Kinder, die sind so aufgebracht, die wollen gar keinen Körperkontakt.
Ja.
Die gute Nachricht, wir können mit denen reden. Also auch wenn wir mit denen reden, schüttet das auch Oxytocin aus. Wenn wir leise und sanft natürlich reden, nicht wenn wir schreien. Das heißt, wir können die Kinder darüber erreichen. Und manche brauchen auch diesen Moment, um einfach runterzukommen.
Voll.
Da müssen wir einfach unterscheiden, was Kindern hilft. Also es gibt ganz vielen Kindern, denen hilft Körperkontakt. Das heißt, wenn Haut an Haut ist, dann wird da Oxytocin ausgeschüttet und das wirkt stressregulierend, indem es den Cortisolspiegel senkt. Manche Kinder mögen aber auch gar nicht angefasst werden. Das hören wir ganz oft, wenn die wütend sind, dann sind die relativ allergisch auf Körperkontakt. Die gute Nachricht ist, unsere Stimme hilft auch. Also wenn wir mit denen reden, sanft, beruhigen, natürlich nicht laut und aggressiv, sondern einfach, ja, ich verstehe, dass es dir gerade nicht gut geht, dann holt die das auch so ein bisschen runter. Und manche brauchen auch Raum für sich selbst. Also die nehmen dann die Gelegenheit wahr, wirklich sich abzusondern. Die können auch in ihr Zimmer gehen, die können auch die Tür werfen. Also ja. Das ist auch ein ganz guter Stressregulationsmechanismus, die Tür zu werfen, musste ich auch erst lernen. Weil der uns auch wieder, ne, der macht uns wütend, weil das macht man nicht.
Ja.
Das übersetzt mir einfach wieder falsch. Dabei ist es eine gute Art und Weise für die Kinder, sich abzureagieren. Und die brauchen einfach Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt Phasen, in denen bin ich unglaublich wütend und da braucht man einfach 5
Absolut.
Minuten, 10 Minuten, um runterzukommen. Hinterher steht man da und denkt, boah, was war das denn das jetzt?
Gut,
aber wenn die Sirene rot ist, dann geht nichts mehr. Und in diesem Modus sind unsere Kinder einfach in dem Alter. Ja, und da müssen wir sie unterstützen.
Ja, ich merke es krass, wenn wir, also unser Sohn braucht auf jeden Fall seinen Raum, um runterzukommen. Und danach kommt, also ich, ist nicht so, dass ich ihn in sein Zimmer einschließe, aber ich weiß, ich sage ihm dann zum Beispiel, du kannst dich jetzt mal kurz auf die Couch setzen und mal beruhigen oder du kannst auch in dein Zimmer gehen. Dann setze ich ihn meistens irgendwie auf ein Bettchen ab bei sich und dann merkt man auch, er legt sich da schon richtig hin und ich merke so, okay, er braucht jetzt wirklich diese Zeit, ich mache kurz die Tür zu, lass ihn, komm dann so alle 2-3 Minuten immer mal so und geht's dir so, nein, Mama, geh raus und dann soll ich ihn nochmal alleine lassen und ich brauche manchmal so 20 Minuten, bis der komplett, dann komme ich immer mal wieder, frage, ey, soll ich dich mal in den Arm nehmen jetzt? Und dann irgendwann ist er, man merkt richtig so, ah, yeah, jetzt ist er soweit. Und dann kommt er in meinen Arm und dann ist wieder, ist er total süß. Und es ist so, okay, das war's jetzt. Er braucht nur diese Zeit, um diesen Wutanfall einmal durchzuspielen bis zum Ende und dann ist wieder alles gut. Und ich selber merke es bei mir auch, mein Partner genauso. So, wir brauchen, ich brauche so eine Stunde oder so, bis ich mich von so einem richtigen Streit so richtig wieder so, okay, jetzt bin ich wieder runtergekommen, so, sorry, da war gerade irgendwie.
Aber ist doch schon wahnsinnig kompetent von deinem Kind. Also das wünscht man sich eigentlich mit Kindern so ab dem Alter von 6, aber selber zu erkennen, was hilft mir, das anzunehmen und quasi für sich selbst stressregulierend zu wirken, das ist eine tolle Kompetenz in dem Alter schon. Also da könnt ihr wirklich manchmal zufrieden sein.
Ja. Ich würde auch sagen, also es geht manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal weiß ich aber, das tut dir gut, ich setze dich jetzt mal auf die Couch und lass dich mal in Ruhe ein bisschen. Und dann merkt man so, ja, jetzt wird's langsam. Dann schreit er einfach eine Weile und dann ist es auch okay.
Ja, einfach aufmerksam zuhören. Kinder können relativ gut formulieren, was sie brauchen.
Ja. Ja.
Okay, und jetzt nochmal zu dem ganzen Geschwisterthema. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nicht unbedingt das Geschwisterchen ist, was das Problem ist, sondern eher die fehlende Aufmerksamkeit.
Definitiv, ja.
Weil Kinder sind ja ich-bezogen, richtig?
Heißt, das kommt aufs Alter an. Also je jünger, desto mehr, ja.
Genau.
Um es kurz zu fassen.
Heißt, mein 3,5-Jähriger denkt wahrscheinlich eher nicht, die Schwester nervt, und bekommt mehr Aufmerksamkeit, sondern eher, ich bekomme weniger Aufmerksamkeit. Richtig?
Richtig. Also der führt für sich einfach ein Defizit. Der kann ja auch noch nicht die Perspektive der Schwester, der kann deine Perspektive noch nicht einnehmen. Das heißt, der fühlt in sich rein und sagt, hier fühlt sich irgendwas doof an. Und ja, wie du richtig sagst, Streite zwischen Geschwistern sind immer Stellvertreterstreiter. Also Geschwister können sich um alles streiten und wir können auch einiges tun, um den Streit so ein bisschen zu minimieren. Aber im Grunde ist der Kern, es geht immer um die Aufmerksamkeit und die gefühlte Zuwendung der Eltern.
Das heißt, wenn meine Kinder um ein Spielzeug streiten, streiten sie eigentlich darum, dass einer gerade mehr Aufmerksamkeit gerne von den Eltern hätte, richtig?
Ja, nicht unbedingt. Okay, dann muss ich, stimmt, ich muss nochmal erweitern, weil klar, Geschwisterstreit hat ja auch eine soziale Funktion. Also wir müssen ja alle lernen, uns die großartige Kompetenz zu erwerben, im sozialen Gefüge miteinander zurechtkommen. Also wenn wir alle wie Dreijährige agieren würden, dann wäre auf den Straßen, ja, würden sich alle wahrscheinlich die Handtaschen über den Kopf hauen, weil sie sauer sind. Das heißt also, Kinder müssen ja lernen, sich sozial adäquat zu verhalten. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil du musst erstmal herausfinden, was sind überhaupt die Regeln? Wie ticken die anderen Menschen? Die sind alle super unterschiedlich. Der eine reagiert so, der andere so. Das heißt, die müssen ihr eigenes Moralsystem aufbauen. Die müssen eigene Handlungsmuster aufbauen. Wie reagiere ich angemessen, ja, auf Konflikte? In der Kita lernen sie, okay, jetzt irgendwie dem Paul gegen das Schienbein zu treten, wenn ich mich ärgere, ist halt nicht so sozial akzeptiert. Mein präfrontaler Kortex arbeitet leider noch nicht richtig, deswegen mache ich das. Aber ich lerne zumindest, das ist so nicht in Ordnung. Und Geschwister bieten einem Kind so einen ganz geschützten Übungsraum. Ne? Also da kann ich mich ausprobieren, welche Verhaltensweisen sind okay, welche nicht. Wie oft kann ich sagen, das ist aber mein Spielzeug, du bist doof. Wie oft kann ich es dem wegnehmen? Also wie viel Macht, wie viel Selbstkompetenz habe ich? Wo sind die Grenzen erreicht? Und das ist was, wo wir Eltern auch immer hingucken müssen, dass das Machtgefüge da nicht ausgenutzt wird. Ne? Also sollte nicht darin enden, dass das größere Geschwisterchen im Prinzip es jetzt genießt, Macht auszuüben, indem es dem kleinen Geschwisterchen immer das Spielzeug wegnimmt. Deswegen müssen wir das eine Weile einfach begleiten, solche Streits, um einfach zu gucken, dass da nicht ja einer unterdrückt wird oder einer immer ins Hintertreffen gerät und so weiter. Also Geschwisterstreit hat auch die soziale Funktion, sich zu üben in sozialen Konflikten. Und das ist ein geschützter Raum, weil die Geschwister können nicht weg. Und deswegen sind die Kinder auch zu den Eltern oft so aggressiv, weil sie wissen, die geben mich nicht wieder ab. Das heißt, ich kann hier üben, wie schaffe ich es, die sozial erwarteten Handlungsweisen zu erlernen.
Ausreizen, ja. Bis zum bitteren Ende.
Ja, aber es ist doch toll. Also ich meine, die Kinder wissen, wir lieben sie bedingungslos. Ja. Ne? Also Kinder, die angepasst sind, die haben Angst, die Liebe ihrer Eltern zu verlieren. Deswegen ist eigentlich jedes, du blöde Kackmama, ich mag dich nicht mehr, ist eigentlich ein Liebesgeständnis. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber im Grunde agieren Kinder nur da so, wo sie sich sicher gebunden und wohl aufgehoben fühlen.
Ja, das kennt man ja, wenn man die Kinder aus der Kita abholt oder wenn die Kinder bei Oma, Opa waren oder bei Tante, Babysittern und die sagen alle, oh, aber weil, also jetzt, wo er jetzt bei dir zurück ist und er jetzt so rumzieht, ja, das hat er bei mir gar nicht gemacht.
Oh, das hasse ja, das ich war immer. Ja, also als du ja weg warst, nee, war er ein Engel. Aber jetzt, wo du da bist, das, oh, ist ja, das höre ich nee, so
auch
oft.
Gar nicht so, gar nicht so rum, sondern eher so dieses, ach, das ist ja, also das habe ich ja noch gar nicht, ist ja komisch, dass er das jetzt bei dir so,
genau,
also, ja klar, weil ja, ich bin natürlich sein Safe Space und ja, jetzt lässt er mal, genau, den ganzen Druck ab, den er ja, den ganzen Tag bei dem, ich reiß mich jetzt hier zusammen, ich bin total lieb und artig, ja, und eigentlich war es ein bisschen anstrengend so.
Absolut.
Die ganzen Kompromisse, das ganze Nettsein, das ist jetzt so, okay, jetzt lass ich mal richtig Dampf ab hier.
Ja. Genau, oh, ganz Mann, klassisch in der Kita, ne? Ja. Ich hole das Kind nach der ab, Kita, das hat den ganzen Tag funktioniert und auf dem Heimweg geht gar nichts.
Ja. Ein Klettverschluss falsch zugemacht und genau.
Ja, oder das kleinere Kind, was einfach komplett erschöpft ist und fertig von diesem 8 Stunden ja, Arbeitstag irgendwie. Ja. Oh Mann, erstmal ins Bettchen. Mhm. Oh Mann, ja, okay, jetzt möchte ich aber noch kurz zwei Sachen ansprechen, die mir auch wichtig sind, und zwar, natürlich wäre es toll, dass jedes Kind Exklusivzeit bekommt und man aufmerksam und guckt, wer hat welches Bedürfnis. Sprechen wir mal kurz von einer alleinerziehenden Mutter. Mhm. Die kann diese beiden Bedürfnisse vielleicht sehen, aber vielleicht gar nicht erfüllen.
Nee. Und das ist auch wieder ein Punkt, wo man kein schlechtes Gewissen haben muss, weil wir können nur leisten, wozu wir in der Lage sind. Und klar, in einer Beziehung kann ich den Partner mit involvieren, und wenn ich keinen Partner habe, dann kann ich den an der Stelle nicht involvieren. Mhm. Also die sind ja dann meist nur zeitlich begrenzt verfügbar, das sollte man dann auch in Anspruch nehmen. Aber ansonsten darf man an sich selbst nicht den Anspruch haben, ich muss es jetzt so perfekt wie andere machen. Ich kann das an der Stelle nicht. Und das ist eine der härtesten Aufgaben überhaupt, alleinerziehend Kinder großzuziehen. Und da muss man mit den Ressourcen einfach haushalten, und man muss auch aufpassen, dass man sich selbst im Blick behält. Also ja, als Mutter, als alleinerziehende Mutter oder auch als alleinerziehender Vater muss ich immer schauen, sind meine Bedürfnisse auch ausreichend erfüllt. Weil wenn ich nicht die Kraft habe, eine leere Batterie kann keine Sonne für unsere Kinder produzieren. Das heißt, man muss gerade in diesem Gefüge ganz doll darauf achten, dass man selber nicht zu kurz kommt. Mhm. Und das halten die Kinder aber auch aus. Also Kinder haben ein Gespür dafür, wie viel geht und wie viel nicht. Und wenn sie immer über Gebühr verlangen, dann hat das einen Grund. Und als Alleinerziehende müssen wir einfach schauen, dass wir uns Netzwerke aufbauen. Wir sind ja nicht alleine. Es gibt ganz viele, die teilen unser Schicksal, und da kann man sich einfach unterstützen. Ne? Mhm. Also das fängt an bei wirklich Spielfreundschaften aufbauen, ja, wo man mal das Kind einer anderen Mutter nimmt. Und das hat ja für mich selbst den Vorteil, dass es auch, dass mein Kind dann quasi beschäftigt ist und die Mutter vielleicht mal ein bisschen durchatmen hat und das auf Gegenseitigkeit beruht. Also
machen es auch grad viel,
ist
ja,
total schwierig in der heutigen Gesellschaft, Kontakte zu knüpfen, aber da kann man immer nur sagen, seid mutig, geht raus, ihr ja, seid nicht allein, und auch der Austausch der Mütter untereinander hilft ja total.
Ja, ja, es gilt natürlich auch nicht nur für Alleinerziehende, sondern es gibt ja ganz viele Modelle, wo der ja, eine Partner durchgehend arbeiten ist, ja, oder einfach auf Geschäftsreise oder weg ist.
Oder und die man Partnerin.
Hat, genau, man hat einfach durchgehend diese ganze Care-Arbeit auf seinen eigenen Schultern, egal welcher der Partner, und dann ist es natürlich fast schon wie allein zu Hause, also man ist allein zu Hause, ja, kümmert sich komplett um die Kinder und hat auch dieses kleine Baby und irgendwie das größere Kind.
Manchmal hilft ja auch was Kleineres wie nur ein Telefonat mit einer Person oder ein Chat bei WhatsApp, weil es ist einfach gerade so, dass alle Kinder ständig krank werden, und wenn nicht die Kinder, dann die Eltern oder die Mutter oder der, mit dem man sich verabredet hat, dann schafft man selbst seinen sozialen Sims-Balken nicht zu füllen, weil man selber keine Freunde treffen kann, weil die Kinder schon wieder krank sind. Dann muss man die aufgeholte Arbeit ja erledigen, wenn die Kinder wieder gesund sind. Dann sagt man ständig ab und hat schlechtes Gefühl. Also die Zeit ist einfach gerade scheiße, sage ich, wie es ist. Aber deswegen hilft es schon, finde ich, als kleiner Tipp, nur mal zu telefonieren abends mit einer Freundin oder mit einer Mutter oder mit wem auch immer.
Ja,
ja, auskotzen oder austauschen oder Tipps geben. Oder wenn es eine WhatsApp-Gruppe ist mit mehreren Müttern, schließt euch zusammen. Wir machen ständig irgendwelche Posts auf unserem Instagram, wo man sich zusammenschließen kann. Da haben schon so viele Mütter zusammengefunden und so viele WhatsApp-Gruppen. Und das tut gerade so gut. Also macht sowas. Das wird euch gut tun.
Genau, und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass der Partner sich da so ein bisschen rauszieht, dann seid so kompetent zu sagen, nee, das habe ich mir anders vorgestellt. Ne? Ja. Also das sehe ich immer ganz, ganz oft in meinem Umfeld, dass die Männer sich so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, also die haben immer so das Gefühl, das ist so eine Verbindung zwischen Mutter und Kind, da komme ich gar nicht rein. Und ja, das entsteht ja automatisch. Also ich bin Mutter geworden in der Annahme, dass eine total gleichberechtigte Partnerschaft führen werde,
ja,
und die Care-Arbeit 50-50 verteilt ist. Und das passiert einfach nicht.
Mhm. Ja.
Aber es ist nicht unmöglich. Also wir geraten einfach auf der Strecke irgendwie in den Strudel, aber wir können uns daraus befreien.
Ja.
Also nichts hält uns davon ab, uns hinzusetzen und zu sagen, pass auf, wir müssen reden. Ja, du gehst arbeiten und du verdienst das Geld. Aber es gibt noch andere Bedürfnisse in dieser Familie. Ja. Und es gibt immer Möglichkeiten. Und wenn es nur 5 Wochenstunden weniger sind, die man arbeiten kann. Also diese Phase, ich erlebe das ja immer, meine Kinder sind irgendwie beide älter als 10. Die Kindheit ist gefühlt vorbei. Also der Punkt, wo die mich brauchen als Eltern. Das heißt, es sind 10 Jahre in eurem Leben, wo ihr wirklich eng dran an den Kindern seid. Und da ist es nicht wichtig, dass das Bankkonto voll ist. Sondern das ist die Zeit, die ihr wirklich intensiv mit euren Kindern habt. Und Männer, die neigen dazu, einfach so in diesen Strudel zu geraten. Ich bin der Ernährer. Ich muss mir Mühe geben. Ich bin sowieso nicht so gut in der Begleitung der Kinder. Das macht alles meine Frau. Das muss nicht sein. Wenn ihr das anders wollt, dann sprecht darüber. Sprecht über die Rollenaufteilung. Sprecht über Mental Load. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Über Überlastung. Wenn man überlastet ist, das auch mal aussprechen und deswegen sagen, wie es einem selber geht.
Deswegen sind die Männer natürlich keine Arschlöcher, sondern wir haben das so gelernt. Ne? Wir haben so copy-pasted.
Wir unterstützen das auch.
Wir
das
reden ja gerade von einer heterosexuellen Beziehung und da haben das einfach, wir haben diese Festigung gelernt. Ich meine, ich bin das Positivbeispiel, mein Freund ist wirklich viel mehr an allem dran und es funktioniert und die Bindung zu der Tochter ist zum Beispiel krass und so weiter, also es funktioniert wirklich. Was ich auch oft höre, ist dieses Jahr, aber der kann halt nicht nachts, der kann das halt nicht, also habe ich sehr oft jetzt schon gehört. Ja. Und irgendwie so, ja, weil er am nächsten Tag arbeiten muss, aber die Arbeit am Kind ist auch Arbeit. Also die Mutter, muss ja auch Energie haben, um den Tag zu meistern. Also warum soll sie denn jede Nacht machen? Das kotzt mich richtig an, da wäre ich richtig sauer.
Ja, das ist eine Stelle in unserem Babybuch, wo es darum geht, teilt die Nächte auf. Ja, Mutter, wenn du stillst, kannst nur du stillen. Aber warum kannst du nicht den Mann aufwecken und sagen, so, du jetzt die Windel wechseln? Ja. Das geht. Wir müssen nur, weil das Kind aus uns rausgekommen ist und wir es ernähren, haben wir nicht automatisch die Aufgabe, uns auch drum zu kümmern. Und wenn wir das im ersten Jahr irgendwie aus dem Blick verlieren, dann verfestigt sich das. Aber es ist auch nicht unumkehrbar. Also gucken, wie geht's mir gerade? Es gibt einfach viele Mütter, die sich unglaublich belastet fühlen und die Unterstützung brauchen. Und dann muss man sich die holen. Also es geht nicht darum, irgendwie diesen Marathon zu Ende zu laufen, sondern vielleicht auch einfach stehen zu bleiben, sich umzugucken und sich zu fragen, was ist denn wirklich wichtig?
Ja.
Und da kann man wirklich sortieren. Und nicht
vorwurfsvoll äußern, sondern einfach Ich-Nachrichten sagen.
Bedürfnis. Gewaltfreie Kommunikation.
Geht so nicht gut. Ich kann gerade so nicht weitermachen.
Genau.
Wir müssen eine Lösung finden, wie wir das irgendwie, wie wir eine Einigung haben. Und wenn es morgen noch mal eine Stunde länger schlafen ist und man kümmert sich dann am Wochenende vielleicht noch mal und gibt da mal eine Pause oder was auch immer. So, es gibt ja super viele
Deswegen,
Optionen.
Genau. Es gibt ganz viele kleine Puzzleteile, die zusammen einfach ganz viel zur Entlastung beitragen können. Und das dürfen wir wirklich aktiv einfordern.
Ja, ja, voll. Ich finde, es gibt immer, also das haben wir auch in der Paartherapie, dieses Thema, was könntest du denn einräumen, um diese Belastung, von die jetzt meinetwegen Fanny hat oder Julia hat, was könntest du denn ihr anbieten? Was wäre denn für dich machbar? So, man kann ja, das ist ja ein Deal, so, man kann ja darüber sprechen, was ist denn dir möglich, ihr da mal Zeit zu geben, wo sie sich ausruhen kann, wo sie irgendwie runterkommt?
Gar nichts!
Oder wenn du abends ausgehst, so, was kann man denn als Gegenleistung zum Beispiel, Fanny, was wäre denn schön für dich zu haben?
Ja.
Was wäre denn ein schöner Ausgleich?
Porsche.
So, ne? Ja, viel Geld, so. Teuer.
Ja, absolut, finde ich. Also Kommunikation ist der Schlüssel zum Glück, sowohl mit dem Partner, der Partnerin, als auch mit den Kindern.
Ja. Und wir tun ja unserem Partner nichts Schlechtes an. Es ist ja so, dass die häufig auch ganz diffus das Gefühl haben, irgendwas läuft jetzt schief, ich kann es irgendwie nicht so richtig fassen, ich bin nicht zufrieden.
Ja, und die Partnerin ist die ganze Zeit total angespannt und wir streiten uns nur.
So. Richtig.
Das wird ja weniger, wenn man irgendwie einen Kompromiss schließt und sagt, guck mal, lass uns doch hier mal, das ist eine Unzufriedenheit, die den Streit hier die ganze Zeit verursacht. Also da ist was angespannt. Staut.
Und manchmal hat man ja durch die ganze, wenn man vor allem Geschwister hat, gar keine Zeit, sich zu streiten, weil man nicht zu zweit ist. Weil die Kinder sind die ganze Zeit dabei und man will natürlich lieber zu zweit streiten. Das heißt, natürlich ist es natürlich auch gesund, vor den Kindern gut zu streiten, weil man gut streiten kann. Aber dann nimmt man den Streit so mit und dann irgendwie wird er nicht ausgesprochen und dann ist man so scheiße zueinander.
Ja.
Und dann kann man nicht gut kommunizieren.
Genau, das ist unnötig.
Unnötig. Also. Amen. Ja. Gut, jetzt sind wir ein bisschen ausgefahren von den Geschwistern zum Partner.
Ja, aber ist ja gut, es gehört ja alles dazu.
Ja,
es ist ja alles eine Kommunikation und das eine führt ja zu dem anderen und der eine Konflikt staut sich an und man ist dann mit den Kindern viel ungeduldiger, wenn man mit dem Partner die ganze Zeit streitet und andersrum.
So,
wenn man mit dem Kind die ganze Zeit auch im Streit ist. Also ich kack super oft Hannes an, einfach nur, weil ich gerade mit dem Kleinen mega im Clinch bin. So. Ja. Und es ist so dieses, ich hasse gerade alle, lass mich alle in Ruhe.
Also zusammenfassend, nur wenn es uns gut geht, können wir so sein, wie wir sein wollen und so kommunizieren mit allen Beteiligten, wie wir kommunizieren wollen.
Ja. Es waren sehr gute Sachen dabei, sehr viele schöne Erkenntnisse und so.
Und Reminder auch. Ja. Immer wieder gut, so reminded zu werden.
Absolut. Und es geht allen gleich.
Ja. Absolut.
Sehr, sehr oft.
Ja, deswegen redet miteinander. Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ne? Wir haben immer den Anspruch, irgendwie das möglichst gut zu machen und sind immer ganz erleichtert, wenn wir feststellen, hey, die anderen haben auch so Probleme.
Ja, es ist so erleichternd zu hören, so, oh Gott, bei euch ist genauso, ey, oh ja, es ist so schlimm manchmal.
Halleluja.
Ja, ja, so, voll. Wie kriegt ihr das hin? Ja. Das
nicht alleine Austausch. Fühlen ist das Allerbeste, was es gibt.
Ja.
Ja. Ja.
Ey, Danielle, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, total, du bist ein Star in der Elternszene.
Ja. Sag das nicht, ich fühle mich so völlig normal.
Ja, das ist schön, das ist schön. Ja. Wäre auch schlimm, wenn es andersrum wäre, wenn du hier reinkommst.
Mit dem Porsche
auch. Könnt ihr meine Jacke bitte abnehmen, so fallen lassen. Ja.
Der Teufel trägt Prada. Und jetzt gibt mir uns das Manuskript.
Ja. Und jetzt ist das Babybuch.
Aber Mann, es gibt so viel Spannendes zu wissen. Echt, ich könnte noch so viel über auch Geschwister erzählen, aber wir haben ja gar nicht so viel Zeit.
Du, wir machen nochmal was.
Wir machen nochmal was. Ja. Weil gerade, glaube ich, Geschwisterstreit. Das ist, wir waren ja jetzt so ein bisschen bei der Vorbereitung.
Ja.
Was passiert mit dem Kind so in der ersten Phase? Aber es ist ja, wie du ja vorhin schon sagtest, irgendwann bin ich an dem Punkt, wo es echt schon irgendwie so verfestigt ist, dass die über die Anzahl der Cornflakes in der Schüssel streiten und so weiter. Ja. Was kann ich denn dann machen? Also das ist auch irgendwie noch ein Thema.
Abzählen.
Aber nehmen wir uns noch schnell 3 Minuten und du sagst noch.
Cornflakes, okay. Die Cornflakes wollen wir noch.
So ein paar handfeste Tipps will ich schon gerne
mitnehmen. Genau, das machen tatsächlich. Manche Eltern kennzeichnen ihre Bausteine namentlich, damit die Kinder nicht darum streiten, sondern ganz klar Besitzverhältnis zugeordnet.
Und doppelt kaufen auch bestimmt.
Ja, das ist an sich keine schlechte Idee. Aber das Problem ist, die Kinder streiten ja selten um den Gegenstand an sich. Das heißt, wenn jeder einen hat, dann suchen die einen, den es garantiert nur einmal gibt. Wenn wir anfangen,
Stein.
Genau. Wenn wir anfangen, die Cornflakes gerecht aufzuteilen, dann haben wir einfach den Effekt, dass wir den Kindern damit signalisieren, hey, das ist eine Ressource, um die man sich super streiten kann. Das heißt, wenn ich es am Tag geschafft habe, jedem 50 auf den Teller zu legen, habe ich erreicht, dass die in den nächsten 30 Tagen gucken, so, ist es denn wieder gerecht?
Ja.
Und an anderer Stelle rumstreiten.
Kenn ich also, selber noch.
Ja, an der Stelle ist es nicht sinnvoll, sondern Streit immer erkennen als das, was es ist. Nämlich entweder eine soziale Übung, ist auch völlig in Ordnung. Also da sind wir auch an dem Punkt, wo die Eltern wieder gestresst sind, weil die denken, boah, die sollen sich nicht streiten. Aber dabei ist es ja ein gesundes Verhalten. Die lernen ja gerade was. Nur weil unsere Eltern uns gesagt haben, vertragt euch, müssen wir das zu unseren Kindern nicht sagen. Wir können sagen, hey, es wäre total schön, wenn kein Blut fließt. Es wäre total schön, wenn der andere in seiner Person ernst und wahrgenommen wird. Ihr könnt den Konflikt lösen, ohne euch irgendwie unfair zu streiten, indem ihr einfach fair und auf Augenhöhe miteinander seid. Aber wir müssen es als Eltern aushalten. Ne? Also es ist nicht unsere Aufgabe, diesen Streit zu vermeiden, sondern ihn zu begleiten. Und das müssen wir auch gar nicht immer. Also im Grunde kann man Streit auch erstmal einfach laufen lassen und sagen, ich gucke, was passiert. Es gibt ein paar Momente, wo man einschreiten sollte. Klar, wenn jetzt jemand blutet oder in einer Situation ist. Genau. Oder auch, wenn der wirklich niedergemacht wird. Oder also so der Klassiker ist zum Beispiel, ein Kind sitzt in der Badewanne und das andere schmeißt da mal Gegenstände rein. Also der in der Badewanne, der müsste jetzt aufstehen, nass, tropfend rauskommen. Das ist einfach unfair. Ne?
Oder Wasser über den Kopf kippen immer bei einem anderen Kind.
Kampf. Zum Beispiel.
Kennen wir natürlich.
Aber gewissen Streit kann man auch aushalten. Das ist in Ordnung. Da dürfen wir als Eltern auch mal die Tür zumachen. Ne? Und Kinder sollen ja lernen, die Konflikte alleine zu lösen. Weil was lernen die, wenn ich immer moderiere? Bei jedem Streit gehe ich einfach zu Mama und Papa und dann schiedsrichten die schon.
Ja, ja.
Also das heißt, können wir nicht. Du sagst mir gerade, wenn jetzt mein Sohn Wasser über den Kopf von meiner Tochter kippt, sollen die das ausbaden?
Naja, wenn sie dadurch halb erstickt, dann auf keinen Fall.
Naja, erstickt tut sie ja nicht.
Das
nein,
kommt
aber
drauf
sie weint
an.
Bitterlich.
Ja, Beispiel. Wenn sie bitterlich weint, klar, dann ist es nicht auf fies. Augenhöhe. Genau, also dann geht es einem Kind
älter.
Nicht gut.
Ja.
Und dann geht es auch nicht darum zu moderieren. Ne? Also es ist nicht deine Aufgabe zu sagen, so, jetzt erzählt mal, was war und ich entscheide, du hast recht, du nicht.
Aber schütte ich ihm dann Wasser über den Kopf?
Nein.
So, naja, ich will mal richtig krass sein jetzt hier.
Wir provozieren hier noch.
Ja.
Nein, aber das ist mal ganz lustig. Also da streite ich mich mit meinem Mann immer wieder drüber. Gestern hat er meinen Sohn angeschrieben, schrei nicht so laut, das nervt! Mhm. Ich sagte,
eine Sache kurz. Hast du mein Buch gelesen, Schatz?
Du schreist das Kind jetzt an, dass sich das Schreien total nervt. Merkst du was? Also, was denn? Also, das ist einfach ein Punkt. Ja, Kinder müssen Dinge erlebt haben, um zu verstehen, wie blöd sich das anfühlt, aber an der Stelle ist das einfach nicht zielführend, weil es nutzt ja auch meine eigenen Machtposition aus. Ich meine, es demonstriert, wie blöd man sich fühlt, aber das ist einfach von der Mama, das ist gemein. Mhm. Also dann eher die Streithähne trennen. Also mein Top-Tipp bei Geschwisterstreit ist immer, wenn es eskaliert, geht raus. Also ich habe es noch nie erlebt. Also erstens ihr selbst, aber auch mit den Kindern. Also ja. Ich kann ja nicht, also ich sag mal, einen 3- und 5-Jährigen alleine lassen, ja. Sondern einfach zu sagen, so, und jetzt gehen wir eine Runde ums Haus. Jetzt nicht als Drohung, sondern einfach als Deeskalationsmaßnahme. Und meistens schon allein dieses Anziehen nimmt so viel raus, dass wir dann plötzlich fröhliche Kinder haben, die mit uns einfach, und wenn es ein Kilometer ist, einmal ums Haus laufen. Und wenn es nur 50 Meter sind, ist egal. Also Ortswechsel machen ganz viel, jetzt wirklich Situation zu deeskalieren.
Mich stresst es jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke, Schneeanzug beide anziehen. Okay, ciao.
dann geh auf den Balkon. Kann auch mehr kommen gehen.
Ja, brauchen wir euch jetzt.
Trennen, ja, die werden ja größer. Ja. Die Phase, wo sie noch so hilfbedürftig sind, die ist ja nicht so lang. Also irgendwann ziehen die sich einfach selber an. Und
das ist auch nicht mehr lange, da freue ich mich schon sehr.
Das wird Kinder so sind viel ja einfacher. Auch so kleine Fische, die mit so einem 7-Sekunden-Gedächtnis oft. Heißt, der Streit ist manchmal nach 3 Sekunden schon wieder komplett vergessen.
Absolut.
Also weil es ja nicht Freunde. Um den Streit geht, sondern um was anderes.
Ja, genau. Und meistens, ich stelle das sehr oft fest, bei wenn unser Kind mit einem anderen Kind spielt, Freund, Freundin, dass die sich viel mehr zoffen, wenn ein Elternteil in der Nähe ist. Genau. Wenn die alleine im Zimmer spielen, die kriegen das super geregelt. Mhm. Die sind die ganze Zeit, gehen die tolle Kompromisse ein und einigen sich auf irgendwas. Ja. Wenn jemand daneben sitzt, eskaliert es die ganze Zeit. Guck mal, Mama, der, die hat mir das und die wollte das und sie sagt, ich darf nicht mitspielen. Das ist so, oh Leute, könnt ihr das bitte, also ihr habt doch so schön gespielt und man ist mal so, was ist denn jetzt das Problem? Ja. Und wenn man irgendwie merkt, die gehen jetzt kurz mal rüber, dann merkt man plötzlich, die spielen seit einer Stunde. Man ist so richtig so, oh Gott, nicht hingehen.
Irgendwas passiert.
Nicht hingehen.
Heimlich reingucken, so, fuck, sie haben mich gesehen.
Durchs Babyphone hören. Was reden sie?
Und das dürfen wir als Eltern auch durchaus aktiv einfordern. Wir dürfen sagen, so, findet doch mal eine Lösung. Also Kinder müssen Streitkultur einfach erlernen. Mhm. Und das erreichen wir einfach, indem jeder einfach nochmal seine Lage darstellen darf, seine Meinung. Und man dann sagt, so, und wie findet ihr jetzt zusammen? Was ist die Lösung, die uns beide verbindet? Das ist anfangs aufwendig. Je kleiner die Kinder sind, umso aufwendiger ist es natürlich. Aber die lernen ja fürs Leben. Und insofern kann man sich die Zeit, sollte man sich nehmen und sagen, so, dann schaut doch, lass uns schauen. Und Kinder bieten teilweise wirklich interessante Kompromisse an, auf die wir selbst Erwachsenen gar nicht kommen. Mhm. Und einen ganz tollen Tipp will ich zum Abschied noch dalassen, der hat mein Leben quasi so gechanged. Also meine Kinder waren immer, ist total simpel, aber super genial. Die haben sich zum Beispiel um Kuchenstücke gestritten. Und ich habe das dann so gelöst, dass ich gesagt habe, okay, wir teilen die Aufgaben auf. Einer teilt das Kuchenstück und der andere darf sich ein Stück aussuchen.
Mhm. Ja. Jeder hat eine kleine Verantwortung.
Jeder hat eine kleine nicht mal das, aber was macht natürlich derjenige, der schneidet? Der wird jetzt natürlich all sein Bemühen da reinlegen.
Das ist genau 50-50.
Genau, dass es genau 50,00% des Kuchens ist. Und der andere steht natürlich da und denkt, hey, wenn er das jetzt nicht, dann kann der nichts sagen, weil ich suche ja aus. Ne? Und wenn man die Rollen tauscht, dann lernen die Kinder ganz viel dabei. Fand ich total super. Und dann kann sich keiner beschweren. Ne? Also der hätte ja einfach gerecht schneiden können.
Mega.
Und muss am Ende dann,
ist super. Ne? Wende ich bald an. Immer bei Teilsachen 2 Aufgaben. Gut, das wird jetzt bald erst sein bei mir, wegen einer Halbtochter, aber bald.
Ja, das kommt.
Das ist jetzt. Sie klopft schon an.
Steht vor der Tür.
Hammer, ja, vielen, vielen Dank.
Schön.
Ja.
Ja, wir machen das irgendwann nochmal. Wir haben noch, glaube ich, ganz viele Sachen und wir werden bestimmt dann auch mal Sachen von den HörerInnen, von den Laudis reinholen, unsere HörerInnen, dass wir mal so ein bisschen so ein paar Themen noch mitbringen, die Leute da draußen.
Ich muss auch sagen, ich hätte gerade wahrscheinlich noch 20 Fragen, aber ich will es so ausholen. Voll.
Ja, diese Podcasts, die Produzenten sagen immer, mach nicht so lange, ich kenne das Problem.
Ja, da könnt ihr jetzt, glaube ich, einen 5-Stunden-Podcast draus machen, weil es alles so interessant ist.
Aber ihr habt ja auch wenig Zeit da draußen, ihr müsst euch ja um Kinder kümmern und um euch selbst insofern.
Genau.
Und ihr habt noch das Hörbuch. Du kannst ja noch mal kurz sagen, was jetzt noch so, für was du gerne noch werben möchtest.
Boah, es gibt so viel. Also wir haben natürlich auch einen eigenen Podcast, da können wir euch auch gerne mal einladen. Das finden wir auch mal ganz toll. Wie gesagt, 3 Bücher haben wir, Kinderbücher.
Sag ruhig
wie. Der Podcast heißt Wie alles, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Das treibt alle in den Wahnsinn. Und ich fand diesen Namen auch ganz furchtbar. Katja hat sich durchgesetzt. Ich feiere sie bis heute dafür.
Naja.
Also man vergisst den Namen tatsächlich nicht.
Ja, also inhaltlich ist es halt genau das, was man sucht. Ne? Ja. Es ist halt nur super lang.
Gut, es gibt aber auch Menschen, die sagen, in das Buch habe ich gar nicht reingeguckt, weil der Titel so blöde ist. Jedes Kind ist ein gewünschtestes Wunschkind. Ja. Ja, es gibt eine Geschichte dahinter, die kann man kennen, muss man nicht, aber im Grunde bringt sie ganz schön prägnant auf den Punkt,
worum
es geht. Und wie gesagt, wir haben ein Buch, das erste war über die Trotzphase, also wenn ihr jetzt irgendwie Kinder in der Autonomiephase habt und nicht wisst, wie ihr die begleiten sollt.
Welches Alter ist das ungefähr?
Ja, so 1,5 bis 4 ist so das ideale Alter. Und weil wir gedacht haben, wir schreiben dann noch ein Buch über 5 bis 10. Mhm. Wackelzahnpubertät gibt es dann, die Vorschulzeit, die erste Schulzeit, super spannend. Also 5- bis 10-jährige Kinder auch ganz, ganz toll und spannend. Ja, das Geschwisterbuch und, wie gesagt, gesagt, ab Herbst dann das Babybuch.
Und das Babybuch Kinder. Ist ein Buch, was man mit seinem Kind angucken kann oder ist es ein Buch für Erwachsene?
Also das gibt's schon, das Bilderbuch, das Geschwisterchen kommt zum Beispiel. Wir haben auch noch ein Bilderbuch über die Abholsituation in der Kita und wir haben noch ein Kind, was sehr gerne trödelt. Jetzt am 8. März kommt auch noch eins über ein Kind, was vom Spielplatz nicht so gerne nach Hause mag.
Wir brauchen alle.
Ja, und also das Schöne, was an den Büchern ist einfach, dass die so total unaufgeregt nebenbei divers sind. Also da kommen Menschen mit verschiedenen Hautfarben vor, da kommen Menschen mit Beeinträchtigungen vor. Da klebt auch mal am Kühlschrank ein Magnet von zwei Herren, die offensichtlich liiert sind. Also ohne das in den Mittelpunkt zu stellen, im Mittelpunkt steht immer das Kind. Aber ansonsten gibt es immer eine schöne Geschichte und da kriegen wir die Rückmeldung, dass das auch bei den Kindern einfach super beliebt ist. Und genau, und beim Babybuch geht es dann nochmal um, ab dem ersten Lebensmonat bis quasi dann anderthalb Jahre, um nochmal die Spanne zu schließen und einfach von Anfang an zu ermöglichen, dass man wirklich bindungs- und beziehungsorientiert auf ein Baby eingeht. Auch ein ganz zentraler Faktor, der, glaube ich, viele Eltern in den Wahnsinn treibt, ist, wenn die Kinder wirklich schreien, die abendliche Schreistunde, was man machen kann, dass man einfach ja viel entspannter Familienleben hat.
Ja, toll.
Und welches Kapitel ich aus dem Geschwisterbuch nochmal besonders hervorheben will, ich habe es gesuchtet, obwohl ich nicht betroffen bin. Da geht es um die Geschwisterbeziehung oder auch die Eltern- und Kindbeziehung, wenn ein Kind nicht der Norm entspricht. Ich weiß nicht genau, also als Beispiel, wenn das andere Kind ADHS hat, eine krasse chronische Krankheit oder eine Beeinträchtigung hat, also von der Umwelt behindert wird. Genau, da gibt es bestimmt viele betroffene Eltern, die das unbedingt hören wollen, weil das echt gute Tipps sind, handfeste Tipps. Wirklich richtig gutes Kapitel, hatte ich Gänsehaut. Deswegen vielen, vielen Dank für dieses Buch. Ich habe es noch nicht 100% zu Ende gehört. Ich glaube 75%, weil mein Bookmark immer verschwindet, wenn ich einschlafe. Und ich dann immer rausfinden muss, wo ich war. Kennst du das?
Ja.
Genau, aber ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke euch.
Dankeschön. Es war echt schön, dass du hier warst. War sehr angenehm.
Es war mir ein großes Vergnügen.
Sehr hilfreich.
Ja, schön.
Ja, und nächste Woche kommt die ADHS-Folge mit Angelina Kirmes im Kopf.
Da bin ich raus.
Da ist die Fanny nicht dabei. Ne? Genau, deswegen danke, ciao.
Tschüss.
Mama Lauda ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit Fanny Husten und Julia Knörnschild. Vermarktung. Julia Knörnschild. Coverfoto: Eye Candy Berlin und Ju Schnee. Musik: Hannes Husten. Station Voice: Huch, das bin ja ich. Hi, ich bin Max Frisch. Bis nächste Woche, ihr Laudinators.